Unser Sponsor der heutigen Folge ist Blinkist und wie du weißt, bin ich vor kurzem Papa geworden und habe jetzt nicht mehr so viel Zeit zum Lesen. Aber hier bietet mir Blinkist eine hervorragende Lösung. Blinkist bringt mir die Kernaussagen von mehr als 5500 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf mein Smartphone. Das ist natürlich jetzt optimal für mich, wenn ich zum Beispiel mit dem Kleinen spazieren gehe oder beim Einkaufen bin. Das Schöne, die Zusammenfassung der Kernaussagen dauert gerade mal 15 Minuten und hilft mir, neue Perspektiven zu entdecken und meinen eigenen Horizont zu erweitern. Die mehr als 5500 Titel kommen aus 27 Kategorien. Mein liebster Blink ist aktuell aus der Kategorie, was denkst du, na klar, Börse und Geld und ist die Zusammenfassung von Peter Lynchs Der Börse einen Schritt voraus. Aber auch andere Kategorien sind natürlich hilfreich, wenn ich in verschiedene Branchen mich einlesen möchte, für zum Beispiel ein potenzielles Investment. Ganz getreu natürlich nach dem Blinkist-Motto in 15 Minuten verstehen. Es gibt aber noch weitere tolle Features, nämlich Blinkist Connect. Hier teilst du dann zum Beispiel deinen Premium-Account mit noch einer weiteren Person. Hast du jetzt Lust auf mehr und möchtest Blinkist ganz unverbindlich 7 Tage lang kostenlos testen und dazu noch 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium, dann gehe jetzt auf blinkist.de/Aktienpodcast. Nochmal auf buchstabiert blinkist.de/Aktienpodcast. Natürlich findest du. Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies von MVI, Marcel und Philipp. Mein Name ist auch nach diesem September weiterhin Philipp.
Ja, und mein Name ist natürlich immer noch Marcel.
Ja.
Wir heißen euch herzlich willkommen. Folge Nummer 208. Und das heißt, der September ist vorbei. Du hast es schon angesprochen.
Ja.
Depotrückblick ist wieder dran. Das heißt, wir gucken mal, wie sich unsere Depots entwickelt haben. Was gibt's Neues? Was gab's?
Ja.
Ja, zum Verkaufen vielleicht auch und natürlich auch, wie sich so die Positionen verändert haben.
Ja, aber ich fand, es war ein super spannender Monat.
Ja.
Ich kann immer nur wieder sagen, der beste Lifehack ist eigentlich, ein Kind zu kriegen und man guckt nie wieder in sein Depot, weil man gar keine mehr Zeit mehr hat. Und wenn man dann Zeit hat, dann sind die Börsen eh schon zu.
Ja, genau.
Also ich glaube, ich werde jetzt ein besserer Investor.
Okay.
Ja. Ich bin total gespannt. Du warst die Woche unterwegs. Verzeiht uns, es ist Freitagabend, der 6. Oktober, 22.30 Uhr. Andere sind in der Disco oder beim Essen, im Kino, aber nur zwei halten durch und machen hier diesen Blödsinn. Du warst die Woche unterwegs.
Ja, richtig, war auch sehr viel unterwegs. Ja, klassisch halt, ne? Viel mit Arbeit zu tun gehabt und dann ist natürlich auch, ja, da natürlich so ein bisschen, ja, geht es manchmal ein bisschen unter, dass ich dann auch großartig jetzt hier auch mit beschäftigen. Aber am Ende des Tages gibt es auch immer wieder noch eine kleine Lücke im Zeitfenster und da schaut man doch mal rein und findet tatsächlich einige Themen. Ich habe heute ein paar mitgebracht, zum Beispiel eine IPO-Pläne, die sich neu angekündigt haben. Es wird etwas geben seitens von Danner hier. Wir haben einen Big-Deal-Alarm und wir werden auch mal einen Blick werfen auf, eine Art emotionale Bindung an Aktien sowie auch, Kursverluste, die sich eben auch hier jetzt wieder weiter gebildet haben. Der Oktober ist nicht wirklich rasant gestartet, sondern eher etwas bärig. Aber das muss ja nicht heißen, dass es so weitergeht. Philipp, du hast auch ein paar Themen mitgebracht und dann hast du noch eine sehr, sehr interessante Story für uns.
Ja, also wir sprechen heute über Panzer, also über Panzergetriebehersteller.
Klingt romantisch.
Ne, romantisch hier am Abend. Dann sprechen wir über die junge Investor-Szene. Ich weiß gar nicht, ob wir dazu noch zählen.
Nein.
Oder ob wir schon alte Hasen sind.
Zu alt.
Dann ziehen wir unsere Laufschuhe an
okay.
und sprechen über die Aktie der Woche. Ihr habt abgestimmt auf Instagram und es ist Nike geworden. Ihr erfahrt exklusiv unsere Meinung. Marcel, ich habe die Formel geknackt die Woche, warum du so erfolgreich bist an der Börse.
Oh, wow.
Also du kannst gespannt sein und es wird allen die Augen öffnen. Also okay. Wenn ihr uns nur zuhört als Podcast, schaut mal auf YouTube vorbei. Da kann man uns natürlich auch im Video sehen. Ich wusste gar nicht, dass, ich habe das Gefühl, Intel entwickelt sich so ein bisschen zum nächsten ThyssenKrupp. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Und ich habe nicht nur eine Story, ich habe sogar zwei.
Okay.
Ich glaube, ich habe herausgefunden, wie Coinbase oder PayPal jetzt auf einmal ihre Umsätze ankurbeln wollen.
Okay.
True Story. Heute war ich im Auto und da klingelt mein Telefon anonym. Und was macht man bei anonym? Ich habe einen Arbeitskollegen, warum auch immer, der ruft immer anonym an. Und ich dachte, er wäre es gewesen. Und dann gehe ich da ran und dann war da eine Roboterstimme oder eine KI wahrscheinlich, die sagte, dieser Anruf ist von PayPal. Sie haben gerade von Ihrem PayPal-Konto 721 Euro bei Coinbase eingezahlt. Wenn Sie das nicht machen möchten, drücken Sie die 1. Wer hat mich angerufen? PayPal oder Coinbase?
Ja, gar keiner von beiden.
Wahrscheinlich, ne? Also ich habe nichts gedrückt, ich habe dann aufgelegt. Und dann gestern, Wahnsinn. Du weißt, ich habe ja eine PV-Anlage auf dem Dach.
Ja.
Und gestern kam ein Anruf, Nummer kannte ich nicht, ich war auf dem Weg von Hamburg nach Leipzig. Und dann kam auf einmal, ach, schönen guten Tag, Herr Reibold. Kurze Frage, Sie haben ja im Mai bei uns die Anfrage gestellt, ist denn das Thema Photovoltaik bei Ihnen eigentlich noch aktuell?
Oh, Überraschung.
Ich so, was? Jetzt melden Sie sich? Ja. 5 Monate später? Mhm. Also fast auf den Tag genau, 5 Monate später?
Ja.
Da sind Sie gar nicht drauf eingegangen, wirklich nur so, ja, ist es noch aktuell? Also Leute, bitte, bitte, bitte. Also, naja, Ende vom Lied ist, ich habe dann gesagt, Sie haben Glück, weil Sie müssen sich um mich nicht mehr kümmern. PV-Anlage ist auf dem Dach, dank Soli natürlich auch, also auch einem unserer heutigen Werbepartner, ganz wichtig. Wir haben erst die Partnerschaft bekommen, nachdem wir auch bezahlt haben, den normalen Preis und auch nachdem wir alles auf dem Dach hatten. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie was dafür bekommen habe oder ja, für diese Partnerschaft. Also das ist auch nochmal ganz klar auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und aber da bin ich wieder froh, dass wir doch im Zeitalter der Digitalisierung leben, weil mit Soli, das hat einfach innerhalb gefühlt von einer Woche, ja, eine Woche und dann nochmal, ich glaube nochmal 6 Wochen bis zum Vertrag. Und ich habe ja so einen coolen Rechner, habe ich mir gemacht, so eine kleine Tabelle, wie viel, ja, ist wie so ein kleiner Depotrückblick auch. Ich gucke mal ganz kurz, Stromkosten, Excel. Und jetzt halt dich fest, ja, ich habe bezahlt im im August, da hatte ich noch den Speicher noch nicht. Im August hatte ich Stromkosten, Doppelhaushälfte. Was denkst du, wie viel Stromkosten?
Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen.
27,77 Euro, okay. Also was ich noch bezogen habe. Im September kam der Speicher jetzt noch mit dazu.
Ja.
3,69 Euro.
Ui.
Die Gebühren von meinem Stromanbieter sind teurer.
Ja.
Als, also ziemlich cool, ja. Also insgesamt habe ich jetzt, wenn man das hochrechnet, klar, jetzt werden einige sagen, Mensch, der hat das ja schon bezahlt, das heißt, der hat ja nicht wirklich gespart. Insgesamt habe ich aber schon 239,98 Euro eigentlich an Stromkosten gespart, allein in 2 Monaten. Das sind 1,66% meiner gesamten Summe. Und was mache ich natürlich mit dem Geld? Ich lege es in einem Sparplan an. Das möchte ich auch ganz klar nochmal sagen. Also es ist jetzt nicht so, ich würde, und deswegen würde ich auch sagen, ich habe investiert in die PV-Anlage, weil ich jetzt einfach das Geld, was ich da spare, renditemäßig anlege. Würdest du sagen, das war dann eine Investition?
Ja, sicher. Also ist ja natürlich eine Investition, weil du machst ja aus Sonne, ja, aus nicht vorhandenem, machst du ja etwas, was dir Mehrwert bringt und dann damit auch Geld sparen. Ja. Natürlich muss man es über die Jahre beobachten. Und wenn am Ende mehr rauskommt als das, was du bezahlt hast für die ganze Geschichte, dann ist das eine absolut lohnenswerte Geschichte.
Und ich hebel es ja eigentlich nochmal, ja, weil ich es ja jetzt noch nochmal dann anlege, auch nochmal in ETF anlege.
Genau.
Ich würde sagen, für alle, klar, die Förderung gibt es jetzt im Moment nicht mehr, aber für alle, die Bock haben auf eine PV-Anlage mit N- und Enphase, auch noch was Gutes tun wollen, den stellen wir den Link zu Soli ganz locker und easy in die Shownotes. Und jetzt, Marcel, Quartalszahlen gibt es noch keine großen News.
Ja, genau, da hat sich noch nicht viel getan. Das wird sich nächste Woche dann ändern. Das werden wir am Ende dieser Folge natürlich nochmal berichten.
Ja.
Aber es gibt IPO-Pläne eines Dinos. Und diese IPO-Pläne fand ich doch erstmal interessant, so dass ich sie hier heute mit dabei haben wollte. Und zwar BlackBerry ist sicherlich den einen oder anderen noch ein Begriff. Und ja, genau, die richtige Frage stellt sich zur richtigen Zeit. Sie sind ja bekannt von vor den Zeiten des iPhones und des Smartphones allgemein, denn das waren ja damals noch die Business-Telefone, so vor Apple noch so Kult, wo man auch die ganze Tastatur noch, ja, auf einen Handy gequetscht hat. Wahnsinn. Damals trotzdem was ganz Besonderes. Ich erinnere mich noch daran, dass es einige sehr, sehr toll fanden, dieses, ja, Phone gehabt zu haben. Letztes Jahr, Philipp, hat man das Smartphone-Geschäft dann endgültig auch mal eingestampft bei BlackBerry. Das heißt, auch da hat man dann die Einsicht erlangt, dass es mit der Tastatur und auch, natürlich auch mit den Smartphones, die darauf folgten, nicht wirklich innehatte. Also hier war der Nokia-Moment auch sehr schnell gekommen. Alte Patente werden aktuell noch verkauft an andere Firmen, die vielleicht damit mehr anfangen können. Und aktuell besteht das Unternehmen aus 2 Sparten. Und zwar aus IoT, also Internet of Things,
ja,
und einem Cybersecurity-Bereich. Und die Nachricht diese Woche waren, dass man beide Sektoren trennen möchte und eines davon via IPO. Das nämlich das IoT-Geschäft soll an die Börse kommen und das schon Anfang 2024. Und das ist insofern spannend, weil IoT-Software von BlackBerry kennt, glaube ich, kaum einer, der sich da jetzt nicht ein bisschen beschäftigt hat mit, wird bei Autos verwendet.
Philipp. Ehrlich, also man ist das die in den Golfs?
Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei denen ist, wo die Software sehr, sehr langsam ist. Aber ich will jetzt auch nichts Böses über BlackBerry, weil ich keine Ahnung habe. Ne? Also war auch mein erster Gedanke einfach. Schön, dass wir da den gleichen Gedanke hatten. Aber da wollen wir natürlich auch keinem zu nahe treten. Insofern wird bei Autos verwendet. Genau, das habe ich jetzt auch nicht herausgefunden. Ist auch, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Es geht eher darum, dass das IPO kommen soll. Und das Management betont hier die Klarheit des Geschäfts durch diese Trennung. Denn zum Beispiel bei den letzten Quartalszahlen gab es einen Umsatzrückgang von 20%. Das ist schon ziemlich heftig. Und das Management meinte, dass vor allen Dingen auch der Cybersecurity-Abteil oder Sektor dafür verantwortlich ist, weil man dort doch ein paar Einbußen hatte. Ein Verlust von 4 Dollar Cent die Aktie standen dann in den Büchern. Und aktuell ist BlackBerry tatsächlich noch 2,5 Milliarden Dollar wert. Immerhin, ja, kann man jetzt, hätte man es auch nicht vielleicht erwartet. Egal, was sie jetzt tun, das IPO und auch selbst BlackBerry selber bitte nicht kaufen. Ne? Also hier reden wir schon von wirklich einem sehr, sehr nischischen, ich sag mal, das sieht mir auch eher danach aus, dass man ja die Sektor nochmal an die Börse bringt, dass man hier noch Geld einnimmt, so ein bisschen in der Hoffnung, dass man irgendwie das alles noch vergolden kann, was man hier über Jahre hinweg natürlich verschlafen hat. Bitte nicht. Lass die Finger fallen. Aber ich finde es trotzdem interessant, hier auch mal so ein bisschen die Geschichte des Unternehmens mit heranzuziehen und zu sehen, wie ein Unternehmen von einer kurzen Blütezeit dann völlig verwelkt jetzt hier dahin tröpfelt und naja, in ihren Bereichen mehr schlechter als recht wahrscheinlich dann überarbeiten. Und vielleicht sind sie auch in dem Sektor, was sie machen, bei den Autos, in den Softwaren so gut, aber das kann man ja auch einfach beobachten. Aber ich wollte es schon mal mitgeben, nicht, dass einer auf die Idee kommt, sagt, Mensch, hier, BlackBerry, coole Geschichte. Vielleicht noch so nostalgischer Hauch.
Ja, aber bleibt natürlich. Das ist ja dann auch sowas von zyklisch. Und wenn du nicht mehr wächst gerade in dem Bereich, ja, und wenn du in dem Cybersecurity-Bereich nicht wächst, da, was ja aktuell mehr gefragt ist denn je, dann bist du einfach schlecht.
Dann, und ja, oder nicht gut genug, ja.
Ja, oder
groß gut, genug oder was auch immer, ne? Oder vielleicht zu spezifisch, noch nett. Keine Ahnung. Also,
du bist das Gegenteil von gut.
Ja, aber ja, man ist auf jeden Fall nicht wirklich marktführend.
Und das zeigt der Markt einfach auch. Ich würde auch hier gar nicht mehr jetzt irgendwie eine Short-Wette eingehen oder irgendwas. Ich meine, also diese Aktie wird, glaube ich, noch fallen wie ein Stein.
Ist ja auch schon sehr viel
gefallen. Ja, noch weiter. Also in 5 Jahren minus 61%. Ja,
ist auch eine Outperformance übrigens, wenn man besonders schlecht fällt.
Ah, wollen wir eine Spekulation draus machen? Bis Ende des Jahres?
Was soll das sein?
Unter 3 Euro?
Was?
Dollar?
Dollar?
Unter 3 Dollar,
die Aktie. Komm,
den Punkt hole ich mir.
Na dann. Ich steige woanders mit einer Spekulation ein, okay. Aber das
ist das haben wir vorletzte Woche vergessen. Tut uns leid.
Naja,
also BlackBerry
wird unter 3 Dollar stehen.
Unter Ende 3 des Jahres. Dollar zumindest. Stehen am Ende 2023. Ausrufezeichen mache ich noch dazu.
Genau. Könnte natürlich sein, dass das IPO noch irgendwo ein Ab... Ja, kurz rücken. Ah, nee, ist erst nächstes Jahr. Dann gibt es erst dort Rückenwind.
Hör auf.
Ja, Geldbeschaffung.
Geldbeschaffung, ja. Das ist ein schönes Thema.
Ja, danke.
Und ich habe letztens den Alles auf Aktien Podcast am Wochenende gehört mit Markus Koch. Hast du den auch gehört?
Nein.
Er war dort als Interviewpartner und weißt du, was seine, du hörst ihn ja, glaube ich, jeden Tag, was seine Aktienidee ist tatsächlich, so eine, wo er sagt, da setzt er auch voll drauf, ist Intel.
Okay.
Und Intel hat jetzt bekannt gegeben oder es wird gemunkelt eher, dass sie nach Mobileye das nächste Spin-off jetzt machen werden. Und ich habe so ein bisschen hier diesen ThyssenKrupp-Moment. So, du bringst alles nur noch weg. Auch ThyssenKrupp, ja, ich glaube, die Stahlsparte soll jetzt auch wieder weg. Ach, dann bleibt noch die Marine, die wollen sie eh verkaufen. Und also, naja, egal. Also, Intel plant die Ausgliederung der Sparte mit programmierbaren Chips. Und die heißt das ausgegliederte Unternehmen, soll dann nämlich von Sandra Rivera geführt werden. Und die Abspaltung soll bereits nächstes Jahr erfolgen via IPO. Der Geschäftsbereich kann buchhalterisch ab Januar nächsten Jahres schon als eigenständiges Unternehmen betrieben werden. Das hat der Konzern am Dienstag auch schon mitgeteilt und in den nächsten 2 bis 3 Jahren könnte dann ein Börsengang erfolgen. Intel hat diese Sparte, nämlich Altera, 2015 für 16,7 Milliarden Dollar gekauft. Die programmierbaren Chips werden in allen Bereichen eingesetzt, von der Verschlüsselung von Daten bis hin zu 5G-Mobilfunkgeräten. Intel verspricht sich mehr Dynamik von diesem Börsengang und möchte 80% der Anteile aber trotzdem selber behalten. Markus Koch geht ja davon aus, dass er sagt, naja, Intel, da ist schon so viel Böses eigentlich eingepreist und sie werden bis Ende des Jahres, glaubt er, noch so einen Foundry-Kunden präsentieren, also einen, der auf diesen... Und wenn das passiert, das könnte der Aktie einen richtigen Schub nach oben geben. Das
ist halt eine Spekulation, ja.
Ich weiß nicht. Also ich finde, es gibt so viel Qualität an der Börse und man sollte sich nicht einmal auf so einen Gaul setzen.
Ja, verstehe deinen Punkt, weil es gibt natürlich viel zu viel gute Auswahl, um jetzt auch, ich sag mal, so eine Spekulation einzugehen. Ja. Natürlich macht das auch immer nochmal so eine Art Trade auf, ne? Markus Koch ist jetzt auch nicht unbedingt nur der Langfristanleger, sondern auch immer mal einer, der schnell mal eine Position aufmacht und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, sondern tatsächlich,
aber
damit verdient er sein Geld,
das ist sein Hauptgeschäft. Ich glaube, er verdient ja auch sein Geld damit, dass er jeden Tag am Ball ist an der Börse.
Genau, ja.
Und ich glaube, wenn du so eine Spekulation eingehst mit wirklich Geld, dann musst du
auch,
dann hast du eine Verantwortung, also solltest du haben.
Ja. Das macht er ja auch gut.
Genau, aber ich wage zu bezweifeln, dass der normale Durchschnittsanleger wie du und ich, na gut, ich würde sagen, wir beide beschäftigen uns auch schon sehr viel mit der Börse oder wirklich so der normale Durchschnittsanleger, dem würde ich immer sagen, Hände weg von Spekulationen. Das,
wozu? Ja, am Ende... Diejenigen, die Markus Koch hören dauerhaft, die sind natürlich auch, ich sag mal, so weit im Game. Ja,
die sind schon weiter.
Die gehen natürlich dann auch mit. Ne? Das ist insofern kann man das durchaus abbilden. Das ist auch kein Thema für sich. Aber sicherlich sind hier auch noch Risiken, die wir vielleicht so oder die man vielleicht so noch nicht sieht. Und die Umstrukturierung ist halt eben ein Thema. Und so ein IPO, was du gerade angesprochen hast, was hier kommen wird, das scheint ja auch wieder ein Stückchen zu sein, um wieder Geld zu beschaffen für das andere hauptliche Geschäft. Und das ist ja auch nicht immer nur ein gutes Zeichen, dass man jeden Bereich wieder frisch an die Börse bringt. Das kann auch einfach dazu führen, dass man natürlich wieder Geld für sich erwirbt, um das wiederum fürs Hauptgeschäft irgendwo aufzuwenden, weil man es eben genau benötigt.
Und bitte auch ganz wichtig, wenn man sich jetzt den Aktienkurs anguckt, dann wird man sagen, Mensch, hier 23% minus in 5 Jahren, das muss ja irgendwann nochmal drehen, ja? Klar, aber, liebe Freunde, die Marktkapitalisierung liegt weiterhin bei 150 Milliarden Dollar. Ich glaube, wir haben in Deutschland gar kein Unternehmen, was so viel wert ist. Und deswegen, es ist immer noch ein Dickschiff, ja? Also das ist jetzt hier nicht, dass er auf einmal hier so ein Tanker zu so einem Speedboot geworden ist.
Ja, klar. Also, man muss natürlich hier auch, du hast schon gesagt, die Zyklik ansprechen. Ja. Das ist ja auch ein Thema. Deswegen ist ja die Aktie vor allen Dingen auch mit Leidenschaft gezogen worden. Ich meine, zuletzt immerhin die Tendenz, ein Aufwärtstrend hat sich gebildet seit der Bodenbildung. Ja. Das ist schon mal positiv. Wie weit der vollzogen werden kann oder sich erholen kann, ist natürlich wieder die zweite Frage und steht auf einem anderen Blatt. Aber wer hier ganz langen Atem hat und daran glaubt und die Story irgendwie gut findet, dann.
Sie kaufen Mobileye.
Ja.
Sie kaufen Altera. Ja, dann schmeißen sie alles wieder raus, das ist alles immer so.
Dann der neue Plan mit Foundry, dass man noch das Geschäftsmodell ein bisschen so ändert und dann die Richtung. Klar, neuer Chef, ist alles auch legitim, kann auch alles gut gehen, aber man muss auch die Risiken da sehen und die sollte man zumindest auf dem Schirm haben, um das jetzt nicht allzu
Aber ich glaube auch, da ist auch ein bisschen Eigennutz hinter, wenn man sich nämlich, das habe ich glaube vor 2 Wochen gelesen, Pat Gelsinger, der CEO, ist sehr stark danach bezahlt, wie sich der Aktienkurs entwickelt. Und Spin-offs etc., profitable, das bringt natürlich PS auf den Aktienkurs.
Ja.
Und die Frage ist, macht das langfristig alles Sinn? Ja, und da muss man wirklich mal ein bisschen tiefer eintauchen.
Genau, ja, man sollte es nicht übergewichten. Also man kann das immer eingehen, das ist alles auch kein Thema. Ich glaube, das ist auch zu groß, um wirklich komplett fehlzuschlagen. Aber es kann auch natürlich ein Rohrkrepierer über Jahre hinweg sein.
Ja, aber wenn das die Aktie jetzt... Hättest du jetzt gedacht, dass Intel 150 Milliarden wert ist?
Ja,
ich glaube, wenn Intel jetzt 75 Milliarden wert wäre, würden wir immer noch sagen, war immer noch ein großes Unternehmen. Und
hätte immer noch ein KUV von 1,25. Ja. Ne? Also es ist nicht so, dass es dann wenig wäre.
Ja.
Das darf man halt auch nicht vergessen. Ich sag mal, wo Spin-offs relativ zum Geschäftsmodell gehören, ist bei Denner hier. Da ist es schon anders einzuschätzen. Ich meine, wir sind beide investiert. Sehen das natürlich auch da natürlich aus einem anderen, aus einem anderen Blickwinkel. Trotzdem, hier gehört es ja zum Geschäftsmodell. Ne? Man kauft ein, man integriert das in die bestehenden Sektoren und verkauft wieder. Und jetzt fiel ja Anfang der Woche die Denner hier Aktie doch ganz schön scharf um weitere 15%, nachdem ja der Abwärtstrend immer noch intakt ist und ging natürlich auch weitere Tiefs. Und bevor sich dann jeder gefragt hat, was ist da passiert, der Grund ist jetzt am Ende auch der komplett durchgeführte Spin-off der Wassersparte Ferralto. Und die ist eben jetzt durchgeführt. Das heißt, hier hat man im Prinzip als Denner-Aktionär keinen Nachteil. Die 15% stehen zwar erstmal minus im Depot, aber jetzt wird bald Ferralto eingebucht ins Depot.
Ich hab's ja schon.
Hast du schon? Ich habe noch nicht geschaut.
Ich habe 1,33. Und dann wollte ich sie glatt verkaufen und bei Denner hier komplett investieren.
Und dann?
Ich kann keine Bruchstücke verkaufen.
Es geht telefonisch, glaube ich, meistens. Muss man anrufen. Das ist immer so ein Thema, weil da müssen sie mal mit oftmals ran mit der
Richtung. Naja, jetzt aber behalte gut. Ich die 1,33 Aktien.
Genau, es ist die Wassersparte, ne? Richtig, es geht hier um die Wassersparte, das vielleicht nochmal ganz deutlich mitzunehmen. Und dementsprechend war es eigentlich kein echter Abverkauf, sondern eher eine Bereinigung des Wertes ex Ferralto, wenn man so möchte. Und könnte auch dies zufolge eine Chance sein, jetzt das reine Schiff, denn er hier ohne Ferralto auch zu kaufen. Wie sich Ferralto entwickelt, wer sagt, ich will den Anteil haben von dem Wassergeschäft, würde ich noch abwarten, wie sich das entwickelt, wie das der Preis im IPO jetzt sich auch, ich sag mal, vom Wert her noch weiter vollzieht. Insofern kann man da auch noch Abstand halten.
Ganz wichtig, bei Ferralto besteht nur zu 60% aus Wasser. Wusstest du das?
Nein, sie haben da auch nicht.
Sie haben noch 40%, ein ganz anderes Segment, wo ich null Überschneidungen sehe und das gefällt mir gar nicht. Rate mal.
Na, nee, weiß ich nicht.
Verpackung, Verpackungsdesign, diese Barcodes draufbringen und Labeling.
Okay.
Und das steht für 40% der Umsätze. Und ich finde Wasserqualität, Wasseranalyse finde ich mega.
Man sieht die Synergien nicht, ne?
Also, aber ich sehe die Synergien nicht. Ja. Und das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Denner hier hat einfach mal einen Bereich jetzt abgestoßen.
Ja, ein bisschen Geld mitgenommen.
Ja, und weil Denner hier hat ja jetzt noch drei Segmente, ja? Biotech, operative Marge 34%, 80%, also 79% Recurring Revenue, Life Science 20%, 60% der Umsätze sind wiederkehrend, Diagnose, ja, da brauchst du ja so viel, 31% operative Marge und 89% wiederkehrende Umsätze, das ist natürlich Monster. Wasserqualität 23% operative Marge, 56% wiederkehrende Umsätze, also da sieht man schon mal einen riesen Unterschied. Und Produktquality und Innovation 25% und 59%. Also ja, wiederkehrende Umsätze. Die Frage ist, matcht das zusammen oder sehen wir hier bald das Spin-off vom Spin-off?
Vielleicht auch
oder den Übernahmen. Verkauf, dass man sowas an Silgen verkauft oder irgendwie. Aber ich weiß nicht. Also ich finde Wasser, finde ich cool. Ich werde mich trotzdem mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Nichtsdestotrotz muss man auch immer sagen, Denner hier, das ist natürlich eine Maschine, ja. Was die auch für die Aktionäre in den letzten Jahren geschaffen hat, ist unglaublich. Also guckt man sich allein den Aktienkurs in 5 Jahren an, 105%, in 10 Jahren 312%. Man könnte sagen, die Aktie steht ja jetzt nach dem Spin-off besser da, von den Kennzahlen her, von der Marge, von den Recurring Revenue. Dann könnte man ja eigentlich sogar argumentieren, dass die Aktie vielleicht jetzt sogar günstiger geworden ist und die Margen sich verbessern. Das ist ja eigentlich eine richtig tolle Geschichte. Ja. Ich wäre vorsichtig, weil die ganzen Spin-offs, die Denner hier macht, die sind eigentlich immer nur gut für Denner hier.
Genau.
Und meistens sind Envista und wie sie alle heißen, die sind nie so gut gelaufen wie die Denner hier. Und deswegen war mein erster Impuls, verkaufen und jetzt mit 20% Discount einfach wieder rein bei Denner hier ins Komplette. Ich denke, das werde ich auch machen. Ich werde mich mal telefonisch am Montag dann auch einfach bemühen. Wie siehst du es? Was wirst du denn mit deinen Anteilen machen?
Genau, also ich sehe das genauso wie du. Natürlich gab es hier einen gewissen Grund, warum Denner hier diese Sparte auch abgeben wollte. Ja. Und das natürlich aus gutem Grund. A, könnte es gut vergolten an der Börse. Ja. Und natürlich gehört das zum Geschäftsmodell. Ja, also man kauft Unternehmen ein, macht da Synergien draus, hat einen Geschäftszweig und irgendwas, was, ich sag mal so, die Sportlichkeit des Unternehmens quasi irgendwo belastet, wird rausgegeben. Ähnliches haben wir gesehen bei Johnson & Johnson mit Kenvue. Das wurde abgegeben, weil das eben nicht ganz vom Kennzahlenportfolio passt. Am Ende ja auch eher so als Art Anker fungiert an der Börse, was natürlich hier nicht wirklich schön ist. Und deswegen kann ich das nur nachvollziehen. Ich werde Ferralto natürlich auch abgeben und dann auch hier eher nachlegen bei Denner hier. Warte natürlich auf einen guten Einstiegszeitpunkt. Das Problem ist aktuell noch, dass dieser Abwärtstrend eigentlich intakt ist. Klar, jetzt ist er gerade wieder an der Grenze, bei 208 hat er quasi abgebremst, der Kurs, und ist jetzt, ich sag mal, so ein bisschen in der Erholungsphase. Trotzdem heißt es jetzt nicht, dass die nächsten Monate dann auch, ich sag mal, dieser Trend gebrochen ist, weil auch hier die Trendlinie jetzt sehr weit weg ist. Also kurzfristig ist viel drin, mittel- bis langfristig kann man vielleicht auch noch warten, bis man einsteigt, müssen wir noch ein bisschen beobachten, um dann Klarheit zu haben. Wer sich sicher ist, dass das Unternehmen lange Zeit sehr erfolgreich sein wird, der kann natürlich zuschlagen, diese Chance hier nutzen.
Ich glaube, man kriegt ja jetzt auch 20% mehr Dividende. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Denner hier jetzt auch die Dividende kürzen wird wegen dem Spin-off.
Nein,
also
ganz im Gegenteil. Ja.
Das Unternehmen steht faktisch eigentlich jetzt besser da als gestern.
So ist es.
Um es mal so zu sagen. Marcel, bist du bereit?
Ja, ich will deine Formel hören.
Ja, die Formel für Erfolg, und du hast sie mir geliefert, immer wenn ich dich ja so angucke.
Oh
ich
Gott, denke, jetzt mein Gott, schwierig.
Dieser Tech-Investor, wieso schafft er das?
Aha.
Und ich habe die Woche etwas gelesen, eine Studie, Marcel.
Mhm.
Weißt du, wie Männer heutzutage überzeugen? Nee. Heute überzeugt der,
ich das wüsste,
der aktiv an der Börse ist wahrscheinlich damit gemeint, athletisch und ausgeschlafen aussieht.
Ja, super, das bin ich definitiv
und
nicht.
Und all diese drei Merkmale, da, ich musste an dich denken.
Du hast Bingo gerufen? Oh, mhm. Du kennst mich aber schlecht, wenn du da Bingo gerufen hast.
Und wie machen Männer das?
Ja, das musst du die fragen, die es betrifft. Ne?
Mit einem Produkt von einer Aktie, die ich dir mal geschenkt habe, die du aber nie gekauft hast.
Von Apple.
Richtig. Siehst du? Ja, ich hole da, das sitzt immer noch tief.
Das sitzt tief, ja.
Nämlich Botox.
Oh.
Weißt du, wie viele Menschen Botox nutzen?
Ich denke, Carsten Maschmeyer weiß es.
Nee, was denkst du? Wie viel Prozent in der entwickelten Welt?
Boah,
Tendenz stark steigend.
3-4%.
1,1.
Okay.
Also, aber es wächst trotzdem. Tendenz stark steigend.
Mhm.
Und jetzt innerhalb dieser Gruppe, vor ein paar Jahren waren das noch zu 99% Frauen. Was glaubst du, wie viele aktive, athletische 40, 50. und ausgeschlafene Männer haben wir heutzutage, die
40%.
Botox? Richtig.
Ja.
Du hast die Studie, siehst du, Studienteilnehmer.
Nee, ich habe es nicht gelesen, aber ich, das kann mir ja jetzt gut vorstellen.
Genau.
Ja.
Und
ja, Eitelkeit ist überall drin.
Ich glaube, es gibt tatsächlich Männer, die sagen, ich mache das, damit ich mehr Karriere mache. Jetzt wäre meine Spekulation, mache ich es jetzt einfach und guck mal, ob ich nächstes Jahr bei meiner Gehaltsverhandlung mehr Geld raushole oder
so,
nicht.
Ja, einfach mal Botox spritzen.
Einfach nur mal, ja. Guten Tag, ich bin der Neue.
Du kannst ja nicht richtig lachen. Du kannst ja nicht richtig lachen.
Ja. Naja, aber jetzt meine Überlegung, Appwei wäre jetzt nicht, du parkst ja das Geld, was ich dir geschenkt habe, ja, wahrscheinlich schon seit Jahren.
In Appwei.
Wäre jetzt nicht der Zeitpunkt gekommen, nachdem die Aktie nur 4,41% gemacht hat in 12 Monaten und in 5 Jahren 54%, eine Dividendenrendite von 4% hat, trotzdem eine 260 Milliarden Market Cap hat, ist jetzt nicht der Zeitpunkt gekommen zu sagen, jetzt.
Also was ich cool finde bei Appwai ist natürlich, dass diese Konsolidierung auf diesem hohen Niveau zwischen 130 und 170 sehr stabil anhält. Also sprich, man hat kaum richtig Kursverluste gesehen, sondern tatsächlich mal so ein bisschen absacken, aber dann auch gleich wieder eine schnelle Erholung. Das ist wirklich recht rasant und stabil. So eine Konsolidierung möchte man eigentlich immer innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrendes. Ist hier der Fall, gefällt mir gut, wenn hier ein Ausbruch kommt oder ein Signal, ist das durchaus ein Kaufpunkt.
Ich glaube, es kann aber noch lange dauern, weil nämlich laut Analysten wird Appwai erst wieder 2025 beim Gewinn und beim Umsatz wachsen.
Genau.
Das und wenn das so kommt, gar kein Wachstum, das ist natürlich doof. Sie haben eine Payout-Ratio von 46%, im Schnitt erhöhen sie trotzdem um 12% die Dividende.
Weil sie es können.
Ja. Weil sie es können.
Genau.
Aber schon groß, ne? 260 Market Cap, 260 Milliarden Dollar. Aber vielleicht, naja, ich glaube, man könnte sie sich mal genauer anschauen.
Mhm.
Vermutlich wird auch schon im nächsten Quartal wieder die Dividende erhöht.
Ja.
Vielleicht sich mal in Ruhe damit beschäftigen. Bei Pharma ist ja immer, welche Produkte haben sie, wie lange halten die Patente, wo sind sie dran, welche Phase 3 etc. Und dann könnte man vielleicht hier entspannt, wenn man sich mit allen Vor- und Nachteil beschäftigt hat, hier mal eine schöne Position aufbauen.
Ja.
Und also sich freuen über jeden Carsten Maschmeyer und Harald Glöckler.
Denkst du, ja doch?
Sicher?
Ich bin mir da nicht sicher. Nein, also es könnten auch Stoffkissen sein. Wie auch immer, jedenfalls bin ich völlig bei dir. Das ist, also ich finde es eine starke Aktie. Wie gesagt, langfristiges Halten, klar, wenn man nicht immer jeden Tag reinschaut und hofft auf eine Veränderung, dann ist das hier eine absolute coole Sache. Es kann auch eine Weile dauern.
Ja.
Du sagst es, die Prognosen sind ein Thema. Können natürlich auch mit einer schnellen Überraschung einer neuen Zulassung oder eines neuen Medikaments auch schnell mal wieder nach oben drehen. Da sind auch manchmal Kurssprünge möglich. Klar, haben wir auch schon öfter gesehen. Zurzeit ist im Pharmasektor ja eher die Musik bei den ganzen Gewichtsabnahmen oder Gewichtsreduzierungsmedikamenten. Insofern ist der Fokus weder bei Pfizer noch bei Appwai noch bei Roche. Und deswegen, es gibt hier einige tolle Pharma- und Biotech-Konzerne, die man durchaus mal auf dem Zettel haben sollte. Und Appwai halte ich nach wie vor für ein tolles Investment auf langfristiger Basis mit, ich sag mal, trotzdem noch einer angenehmen Dividende. Philipp,
Big
Deal-Alarm. Wir haben ja leider keinen Hot-Button. Das wäre natürlich wahrscheinlich das
Doch,
genau das
haben
Richtige.
Wir da noch.
Ach, stimmt, wir haben noch einen, ne? Der wäre eigentlich perfekt dafür geeignet, weil hier gab es einen richtig großen Deal. Oder zumindest wird der jetzt bald wahrscheinlich bekannt gemacht. Es gibt Gespräche, das ist schon durchgesickert und die sind wohl in der finalisierenden Phase. Und ich möchte nicht weiter auf die Folter spannen. Es ist ExxonMobil.
Schon wieder, haben die nicht erst letzten Jahr übernommen.
Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Die wollen nämlich Pioneer Natural einkaufen und das steht auf der Einkaufsliste bei denen. Und naja, man macht eben jetzt die Portokasse auf, hier offensichtlich, und hat 60 Milliarden Dollar für die Verfügung, um Pioneer Natural aufzukaufen. Die Verhandlungen, wie gesagt, sind kurz vorm Abschluss, also noch keine offizielle Meldung, aber schon sehr weit fortgeschritten. Pioneer Natural ist aktuell 50 Milliarden bewertet, also sprich, hier gibt es einen 10 Milliarden ja, Bonus für die bestehenden Aktionäre. Und damit wäre es der größte Deal seit 1999, als ExxonMobil übernommen hatte.
Krass.
Und das ist schon ein ziemlich heftiges Stück, vor allen Dingen, weil man, ja, ich sag mal, Exxon mittlerweile auch schon mit 445 Milliarden Dollar bewertet. Und du hast es gerade schon gesagt, und das ist eine schöne Erinnerung, dass im Juli diesen Jahres ja erst Denbury für 5 Milliarden übernommen wurde. Sprich auch hier.
Die machen CO2, glaube ich, so Abspeichern,
ja, genau,
so über ihre Leitungen. Also
genau, Leitungen, ja. Das Leitungsthema ist hier ein großes Thema und sicherlich auch ein Vorteil und mit vielen Synergien verbunden, die Exxon hier heben möchte. Und klar, man merkt natürlich, dass die Rohstoffpreise hoch waren. Sie haben sehr viel verdient und können jetzt natürlich
genau
schön
richtig. Jetzt
Pumpe voll rein,
Attacke,
hier
ja.
Alles möglich machen, um hier das Unternehmen zu vergrößern und zu erweitern. Und das machen sie wirklich par excellence. Also wer in diesem Bereich gerne investiert, gerade auch im Dividendenwert
krass.
Sag mal, klar, es ist zyklisch. Für mich wäre es nichts. Auch aus Nachhaltigkeitsgründen würde ich da schon eher so für mich jetzt eher abwägen, dass es nichts ist. Aber ist ja nicht schlimm für jeden, der da investieren möchte, kann natürlich davon profitieren. Und man sieht, sie machen zumindest kluge Sachen draus. Pioneer Natural hat auch ein ziemlich großes Netz, ist zweitgrößter in dem Becken, wo sie tätig sind. Also sprich, da ist es wirklich kein kleiner. Und die würden natürlich auch gleich sofort natürlich positiv ins EPS mit reinstellen.
Das, also ich kann mir auch hier richtig vorstellen, dass diese ganze Konsolidierung findet, glaube ich, hier groß statt. Also, dass man merkt, Shell mit der 180-Grad-Wende wollen doch jetzt nicht so grün werden, weil es einfach doch irgendwie geiler ist, viel Geld
halt
schnell zu verdienen.
Genau, das dreckige Geschäft ist halt leichter.
Ich glaube, am Ende des Tages werden hier einige große nur noch übrig bleiben. Ich glaube, irgendwann haben wir vielleicht so eine Art Situation, dass du auf jedem Kontinent einen großen hast. Also, so ein bisschen wie bei Industriegasen. Ja, also das, und irgendwann werden die Barrieren dort, du würdest ja heutzutage nicht mehr auf die Idee kommen, zu sagen, ach, ich kaufe jetzt ein Öl oder ich baue jetzt ein Öl-Startup auf. Ja, das ist total verrückt. Also das braucht so viel Cash und ich glaube, in den USA, die werden auch darauf achten, dass sie einen großen Ölkonzern in den USA haben, auch in der westlichen Welt, nicht nur Saudi Aramco und Shell natürlich auch bei uns in Europa und deswegen, ich glaube, Exxon macht hier alles richtig. 11er KGV haben sie, schöne Dividende, unter 25% Payout Ratio, ja. Die Aktie hat in den letzten 10 Jahren gerade mal 21,86% dazu gewonnen. Da ist nichts, also was groß auch den Markt geschlagen hätte. Warum man es kaufen wollen würde, ist wahrscheinlich, wenn man davon ausgeht, dass Öl vielleicht doch nachhaltig ist. Ich weiß es nicht, für mich ist es kein Investment. Ich kann aber verstehen und halte es auch für klug, dass Exxon sagt, wir haben viel Geld verdient, jetzt müssen wir einfach auch nochmal uns weiter aufpusten, weil ich glaube am Ende, wir werden Öl brauchen noch über viele Jahre.
Darum geht's nicht, ja.
Und es wird ein paar große geben, die am Ende da bleiben. Und ich glaube, dass Exxon definitiv dazugehört.
Ja. Und, bei der Größe, was soll passieren, muss man ja fast schon so sehen. Andererseits muss man auch sagen, jetzt reingehen würde ich auf gar keinen, also selbst wenn ich überzeugt wäre, würde ich jetzt nicht reingehen. Einfach schon deswegen, weil A, die Übernahme ansteht. B, es ist ein Doppeltop gebildet worden bei 120, jetzt schon mittlerweile dreimal. Der Trendbruch ist möglich, gerade weil es auch ein Zykliker ist. Es kann auch durchaus sein, dass es hier eben doch mal ein gutes Stück abwärts geht und dann kann man vielleicht auf der Lauer liegen. Die Dividende dann natürlich auch dementsprechend persönlich viel höher, wenn man tiefer einsteigt und alle, die das von Corona den Einstieg genutzt haben, die werden natürlich wissen, wovon ich jetzt gerade spreche, dann hat man natürlich einen ganz anderen Hebel dahinter und dann ist allein die Dividendenrendite auf dem Niveau, dass man sagt, okay, damit schlage ich schon mal den Markt. Ist ja schon mal eine coole Geschichte. Insofern passt es, aber aktuell würde ich trotzdem nicht reingehen, lieber da abwarten.
Ja. Kommen wir zur Aktie der Woche. Wir haben auf Instagram euch abstimmen lassen und Marcel, das war, ich glaube, der Beitrag mit den höchsten Engagements, den wir je hatten.
Okay.
Deswegen wäre mein Vorschlag, wir machen jetzt wieder einen schönen Post. Ihr schreibt uns, welche Aktie müssen wir auf jeden Fall besprechen, deswegen folgt ihr uns auch auf Instagram. Und wir haben euch gefragt und gewonnen hat Nike. Und ich muss dazu sagen, ich lese gerade die Biografie vom Nike-Gründer Phil Knight. Ziemlich cool, ziemlich spannend. Ich bin jetzt gerade da, wo er in Japan ist. Und gibt es auch einen schönen Film, wie Nike Michael Jordan überzeugt hat und Michael Jordan eigentlich sowas von reich gemacht hat. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wirklich cool. Okay, cool. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Nike, glaube ich, müssen wir nicht groß vorstellen. Einer der größten Sportartikel, Schuh, Lifestyle, Fashion Hersteller der Welt.
Ja.
Es gibt eigentlich ein Oligopol. Nike, Adidas, dann vielleicht noch Puma.
Ja, Under
vielleicht
Armour,
Under Armour Lululemon, aber das ist alles.
On Runnings mittlerweile,
On Running,
Schuhen, sicherlich interessant.
Spielen aber alle nicht in der Liga, wo eine Nike ist, ja.
Das ist ein anderes Volumen, ja. Nike ist auch größer, das muss man ja auch einfach so festhalten. Und ich sag mal, die letzten Quartalszahlen haben gezeigt, dass trotz der eigentlich nicht wirklich hervorragenden Aussichten oder auch nicht hervorragenden Quartalszahlen, das muss man ja einfach so festhalten, der Kurs trotzdem angesprungen ist. Ja. Also hier könnte es auch einfach daran liegen, dass eine gewisse Überverkauftheit stattgefunden hat. Nach wie vor ist der Kurs von diesem Tief, von den 90 Dollar, nicht allzu weit weg, sprich knapp unter 100. Der 100er Widerstand hat jetzt schon gehalten. Wie weit das jetzt nochmal Rebound nach unten oder ob nochmal auf die 90 trifft oder 85, alles ist denkbar. Da aktuell noch keine wirkliche Erholungsbewegung zu sehen. Trotzdem, langfristig, wer wirklich den langen Atem hat, woran soll Nike großartig scheitern? Also ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt nur so ein Modeding ist, was man heute kommt und morgen geht.
Ach.
Da ist Nike einfach viel zu etabliert. Ich glaube, hier kann man jederzeit auch sagen, okay, ich nutze jetzt diese Chance und nehme hier ein Unternehmen mit, was sicherlich erstmal wieder zu Wachstum finden muss, was auch, ich sag mal, einige Probleme lösen muss. Keine Frage, gerade auch das Thema China ist hier recht schwierig. Und trotzdem hat man hier ein Unternehmen, was sich die Dividende locker leisten kann.
Ja.
Und immerhin, Nike mit 1,4% Dividende aktuell. Ja, das ist
schon
auch nicht selbstverständlich.
Genau. Also wir haben sie auch auf unserer MVI Watchlist, weil wir sie auch schon mal als Investmentidee mit hatten. Ich glaube vorletzte Woche. Wir gehen ja auch mit ungefähr der Burggraben in Prozent, 81%, das glaube ich schon. Also ich glaube, sie haben einen hohen Burggraben, dass viele Leute, wenn du so Team Nike bist, kaufst du bei Nike. Wenn du bei Adidas bist, bei Puma. Und ich glaube, Nike hat einfach eine Strahlkraft, ja. Also mit den Jordans und den Air Max und was weiß ich. Die Kapitalrendite ist super, 21%, die Bruttomarge 72%. Im Fashionhandel, ja, sie kommen auf eine Netto-Marge oder eine EBIT-Marge von 27%. Sie schaffen es fast 100% der Gewinne in Cash zu konvertieren, haben eine Free Cashflow-Rendite von 3,23%. Ihre Zinsen sind auch gedeckt. Ich habe es nochmal in eine andere Watchlist auch, also die KGV-Bewertung. Aktuell bei 62% des historischen Schnitts. Das zeigt natürlich eine Upside von knapp 42%. Auch das KCV ist günstig, also Kurs-Cashflow. Dann natürlich auch die Dividendenrendite, wie du schon sagst. Also ist gerade 63% höher als historisch gesehen.
Ja.
Man könnte sagen, dass der faire Kurs vom KGV her, wenn man annimmt, dass das wirklich der historische Schnitt ist, bei 155 Dollar ungefähr liegt.
Ja.
Ich möchte trotzdem hier warnen an der Stelle, damit all sowas super gut und schnell, ja, also wie du schon sagst, du brauchst hier einen langen Atem und ich glaube, wenn man ein Unternehmen kauft, nicht als Investment, sondern vorrangig als ein Turnaround, als Spekulation, dann ist man viel ungeduldiger, dass man sagt, jetzt, hier muss jetzt mal was passieren und wenn du vielleicht in 3 Jahren da reinguckst und diese Aktie macht im Schnitt 7% pro Jahr, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Und ich möchte einfach nur sagen, ich finde, die Aktie hat auch nicht zu sehr Federn gelassen, ja, weil sie in den letzten 12 Monaten trotzdem um 7,7% gestiegen ist. Und das finde ich nicht, das ist nicht, also klar, year to date kann man jetzt sagen minus 18%, aber wir sind ja die langfristigen Investoren. Und jemand, der am 1. Januar eingestiegen ist, der wird ja immer noch überzeugt sein. Da würde ich sagen, nachkaufen, wenn alle Investmentthesen, die man sich aufgeschrieben hat, einfach nur sagen, check, 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 passt. Wenn jemand, der vor einem Jahr eingestiegen ist und der jetzt reinguckt, der wird sagen, was ist hier passiert? Jemand, der vor 5 Jahren eingestiegen ist, da waren wir bei 21% im Fluss, der meines Erachtens nach könnte jetzt schon Zweifel haben, dass vor 5 Jahren die Investmentidee, dass man sagt, tolles Wachstum, direct to consumer, das scheint nicht aufgegangen zu sein. Weil irgendwie, ich finde die Entwicklung in 5 Jahren sehr schwach mit 21%. Mhm. In 10 Jahren sind wir bei 164. Das ist wieder eine ganz andere Hausnummer. Aber ich glaube, wenn man jetzt einsteigt, dann sollte man schon davon ausgehen, dass Nike in der Lage ist, seine Umsätze und Gewinne wieder auf das alte Wachstumsniveau zurückzubringen oder zu übertreffen. Und das, glaube ich, wird einfach schwer, weil der Markt groß ist. Er wächst natürlich auch, die Leute werden älter, wir brauchen mehr Anziehsachen. Die Leute werden natürlich auch immer mehr auf der Welt und dann willst du natürlich auch eine coole Lifestyle-Marke haben. Nike ist ja auch nicht im Luxussegment tätig, dass sie unbezahlbar sind. Nichtsdestotrotz, sehe ich im Moment nicht den Investment-Case dafür, dass Nike den Markt fundamental outperformen wird.
Also ich würde hier nochmal was hinzufügen wollen. Also klar, 5 Jahre sehe ich gerade in unglücklicher Zeitraum. Ja. Ne? Ganz klar, einfach weil die Aktie jetzt halt runtergekommen ist, was natürlich viele Ursachen oder viele Gründe hat da auch. Ne? Also das ist natürlich einmal zum Thema China, das Geschäft und alles. Hohe Lagerabstände, Corona war ja auch nicht ganz fördernd. Und tatsächlich jetzt langfristig, glaube ich sogar, ist es sogar ein ganz guter Einstieg, weil die Chancen viel höher stehen als die Risiken. Natürlich muss man, wenn man diese Geduld aufbringen möchte, auch irgendwo hinter den Produkten irgendwo auch was wiedersehen, sprich das greifen können, eine emotionale Bindung, da werde ich auch noch mal kurz drauf kommen. Es sind nicht immer nur die reinen Fakten und deswegen sehe ich es auch so, dass man hier, wenn man doch, ich sag mal, überzeugt ist, dem Unternehmen viel zutraut, dass Direct Consumer Loss übrigens ein sehr großer Erfolg ist, also das muss man auch sagen, also dieses Szenario ist aufgegangen, nur ist es wie bei Walt Disney mit dem Disney Plus, dass es, ich sag mal, ja jetzt aktuell jetzt nicht ausreicht, um den Kurs nach oben zu hieven, aber das wird natürlich mit einer Beruhigung auch wieder einhergehen und dann wird man da stehen und sagen, okay, dieses gerade die App, die läuft ja richtig gut, ne? Und gerade da kannst du ja die echten Angebote holen und Ach Runnings so. Habe ich auch gesehen, also an Runnings hatte ich dieses Angebot von der App genutzt, also weil auch auf der App waren einfach viel bessere Angebote, als es überall sonst waren und insofern diese Macht, die Nike dagegen die Händler ausspielt, was natürlich auch zwischenzeitlich auch in der Übergangsphase gewisse Reibungen erzielt, weil natürlich der Handel sagt, na Moment, ne, also denkt bitte auch an uns, wir wollen ja ein Leben lassen und leben. Am Ende des Tages wird Nike trotzdem davon natürlich profitieren und gewinnen. Ich bin mir relativ nah bei dem positiven Case, aber natürlich muss man da auch vielleicht ein bisschen Geduld mitbringen, das ist keine Frage. Ja, Philipp.
Du hast ein Feedback mitgebracht.
Richtig, ich habe ein Feedback mitgebracht und zwar hat der Michael gefragt. Und zwar, liebe Grüße an dieser Stelle, ich arbeite da, wo es auch einen Otis-Aufzug gibt und der steht still und das schon ziemlich lange.
Oha.
Es liegt nicht daran, dass der Servicevertrag hier nicht richtig funktioniert, sondern offensichtlich daran, dass Ersatzteile fehlen und die Reparatur deswegen nicht durchgeführt werden kann. Jetzt ist die Frage natürlich, damit müsste man jetzt mal jemanden fragen, der sich mit Otis noch so tief auskennt, dass er auch die Verträge kennt, bezahlt der Kunde eigentlich den Servicevertrag dauerhaft wie ein Abo oder nur dann, wenn er zum Einsatz kommt? Weil wenn nämlich so ein Fahrstuhl auch einfach steht und nicht repariert werden kann seitens des Herstellers, wer zahlt und wer zahlt nicht, beziehungsweise zahlt Otis drauf? Und wenn das häufiger ist, weil Ersatzteile natürlich ein Thema sind, der nicht nur einmal auftritt, sondern vielleicht auch öfter, könnte sowas natürlich auch durchaus schwierig sein für ein Geschäftsmodell, was natürlich auch nicht ganz billig ist. Keine Frage.
Glaubst du, das ist häufig? Ich weiß es
nicht. Keine Ahnung. Das wäre jetzt die Frage. Ich glaube, Ersatzteile, wenn das fehlt und das ein gewisses...
Vielleicht wollen die auch einen neuen verkaufen. Und sagen, die Ersatzteilversorgung ist leider eingestellt.
Ja, wir haben ja das neue Modell.
Ach, wir haben da mal was vorbereitet.
Wir haben ja das Modell auf und ab. 2023 wollt ihr das haben.
Möchtest du einen refurbischen? Also ja, klar, Fall.
Vielleicht mit zu bedenken, um mal zu sagen, okay, wie stabil und robust ist das natürlich und vor allem, wann kann man wieder liefern? Und das könnte natürlich auch sowas auch immer mal
könnten in
die
wir doch,
Kennzahlen
warte stehen. Warte mal, ne? Otis Investor Relations. Wir schreiben mal eine E-Mail an Otis.
Das machst du. Das ist eine gute
das
Idee.
Das ist doch mal einmal zu fragen, wie viel ihre Ersatz, wer ist ja mal interessant.
Ja, absolut, na klar. Und am Ende auch relevant natürlich, bevor man investiert, dass man auch solche Sachen
mal kennt. Soll ich am Montag gleich anrufen oder eine Mail schreiben?
Ja, mach Montag einen Anruf und sag uns nächste Woche Bescheid.
Moin Giorno.
Genau.
Ja. Also, Scusi, hier ist Philipp calling from Almania.
Hello. Alles für die Community.
Mr. Potato Head ist hier.
Genau. Wir würden gerne mal was wissen über ihre Auf- und Abgeräte. Ja, okay. Haben wir das auch also fast geklärt? Sprich, Antwort folgt. Spannende Geschichte. Und jetzt haben
ziehen wir den Gewinner oder die Gewinnerin?
Ja.
Wir haben, also es lohnt sich, uns auf Instagram zu folgen und wir haben für unseren Fonds, wir haben heute erstmal nochmal 5 neue Anteile selber gekauft und wir sehen auch tatsächlich den Inflow von Geld, also wir freuen uns sehr. Wir haben aktuell, Marcel, in unserem Wikifolio investiert, sind jetzt 10.028 Euro. Wir bedanken uns bei allen Investoren, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Man muss dazu sagen, der Fonds, der September war echt brutal, fast minus 5%. Aber wir sind selber investiert und wir sind langfristig dabei und wir glauben, wir haben hier tolle Unternehmen gepickt. Und deswegen wollen wir jetzt einen Fondsanteil ja verschenken. Die Spielregeln sind ganz einfach. Wir werden gleich die Person nennen, ja, die es geworden ist. Und dann hat die Person Zeit, 7 Tage lang, sich bis zum nächsten Podcast, also bis nächsten Sonntag zu melden. Tut sie das nicht, gibt es nächsten Monat 2 Fondsanteile zu gewinnen.
Boah.
Wahnsinn, oder?
Wie du die Regeln hier rausschmeißt. Wahnsinn.
So, bereit? Also, zack, die Aktienbuddies checking the likes. Wir haben 43 Likes. Oder er kennt sogar, dass wir selber geliked haben.
Oh Mann.
73 Likes haben wir von 74. Stehen zur Auswahl bereit?
Okay.
Next. Und der Gewinner ist die, das ist Leo Cotti.
Ja.
Also, Leo Cotti, meld dich bitte auf Instagram. Ich mache nochmal einen Screenshot hier, dass wir das auch, zack.
Einmal gesichert.
Ich bin gespannt, ob er sich meldet oder nicht.
Ja, wir werden sehen.
Ich mache nochmal einen Post dazu, einen Beitrag dazu in der Story, dass man sich auf jeden Fall melden soll.
Liebe Grüße an den Gewinner.
Genau, also, lieber Leo, meld dich bei uns. Kommen wir zum Top der Woche, Marcel.
Mhm.
Dann, achso, ich fange an.
Du darfst gerne anfangen.
Okay, mein Top der Woche sind junge Deutsche, denn eine Studie der Boston Consulting Group hat ergeben, alle, die investiert sind, reduzieren Krypto. Und das finde ich sehr, sehr gut. Charlie Munger, weißt du, was er über Krypto-Trader sagt?
Sag mal.
Es ist wie, als wenn du wenn du siehst, wie Leute mit einem Haufen Scheiße handeln und du kackst dir in die Hand und fängst dann an, selber mit Scheiße zu handeln.
Okay. Ja,
klar, das Urteil,
ne?
Naja. Also, laut einer Studie, wie gesagt, der Boston Consulting Group, geht es jetzt hervor, dass Krypto wird weniger, 91%, und das gefällt mir richtig gut, wir sind auf einem guten Weg, investieren, wenn sie investieren, in ETFs. Gefolgt vom Tagesgeld, Festgeld, Einzelaktien auf der 3, Lebensversicherung, 39%, Immobilien 33% und Krypto nur noch 55%, und die Krypto ist gleich auch mit der Riester. Also ich glaube, Charlie Munger meint wahrscheinlich auch noch die Riester mit dazu. Edelmetalle 22%, offene Fonds 22%, Bausparer 19% und Anleihen 13%. Aber ich finde es schön, 91% der Leute, oder auch Frauen, die investieren, ETFs, gefällt mir.
Ich glaube, das ist
mein Top der Woche.
Zu Recht, dein Top der Woche. Und tatsächlich sehe ich es auch als absolut positiv, dass man hier vor allen Dingen auf ETFs, was solides, wo man sich nicht den ganzen Tag hinterklemmen muss,
ja,
ja, auch, ich sag mal, dahingehend eine kluge Altersvorsorge betreibt. Ich möchte einmal als Top der Woche den Gedankengang mal mitbringen, dass auch eine gewisse emotionale Bindung an Aktien nicht ganz schlecht ist. Viele suchen nach dem heiligen Gral der Mathematik, wie man am besten die Aktien raussucht, wie sie am besten bewertet sind, und rechnen sich quasi von der linken Tür zur rechten Tür und schaffen es irgendwie dann auch nicht. Und wichtig ist, glaube ich, dass man einfach mal manchmal die Demutsbrille aufsetzt, die Langfristigkeit betrachtet, die eben noch hin ist bis zur Altersvorsorge, und dann auch ein bisschen mit den Unternehmen so, naja, ich sag mal, eine Art Beziehung eingehen. Einfach, dass man sagt, okay, ich kenne dieses Geschäftsmodell. Ganz wichtig, viele kaufen ja einfach ein Unternehmen, werden nervös, wenn es nicht läuft, weil es nicht ganz verstanden wurde vielleicht. Ne? Oder auch dieses mit im Game sein, es zu eigen machen, dass man sich das mal wieder so ein bisschen mit auf, ich sag mal, auf vor Augen führt, dass man, wenn man investiert, auch wirklich ein Teil des Unternehmens ist und sich dann auch so fühlt. Und ich glaube, es ist für viele leichter, wenn man auch das Geschäftsmodell richtig versteht, dass man mit mehr Sicherheit investiert und dann auch leichter die Geduld umsetzen können. Denn es ist immer leicht gesagt, Geduld, 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 dann läuft so eine Aktie 30% runter. Oha, oha, was passiert jetzt? Ist eben auch immer ein Thema. Und ich glaube, diese emotionale Bindung auch im Hinblick auf das Unternehmen und dann nicht nur immer wirklich, also es ist nicht richtig falsch, Wissenschaft, Börse. Es ist auch immer etwas mit weichen Faktoren. Es gibt Übertreibungen, es gibt Untertreibungen, und nichts ist immer exakt so, wie es auf den ersten Blick auch oft mal von fundamentalen Daten auch mit wirkt. Na, also das sollte man vielleicht immer mit auf dem Schirm haben, bevor man investiert. Kleine Stürme führen dazu, dass man auch unbekannte, in Anführungsstrichen, Investments eher auflöst. Und das wäre ja auch schade. Ne? 30% Minus, oh, ich bin unsicher, weil ich nicht genau weiß, was sie machen, warum dieses Investment Case nicht mehr ganz halten sollte. Man verkauft, man nimmt die Verluste mit, die vielleicht ja ein Jahr später auch schon wieder aufgeholt wären, ja, im Zweifel. Oder auch später, ist ja auch nicht schlimm. Und ich glaube, da ist das einfach mal ein wichtiger Hinweis, dass man sich so ein bisschen identifiziert mit den Unternehmen, die man im Depot hat. Und dass man da manchmal auch so ein bisschen bereinigte Gedanken sich mal auch mal ein bisschen frei von irgendwelchen Kennzahlen macht und das vielleicht auch manchmal auch in der Probe des aktuellen Depots, ja, wenn man das mal hinterfragt, ist die Position wirklich noch sinnig oder nicht, dass man da auch das vielleicht mal mit noch in Betracht zieht.
Ich habe, ich weiß gar nicht, wann ich es gehört habe und wo, aber war eine Idee, dass bevor man eine Aktie kauft, schreibt man sich tatsächlich auf die Investment, den Investment Case.
Genau.
Und man schreibt sich auch auf, wann würde ich verkaufen? Und ja, dann, wenn man dann irgendwie 30% Minus sieht, guckt man einfach mal, ist denn überhaupt etwas erfüllt von dem, warum ich verkaufen würde? Also, dass man wirklich rational sagt, Beispiel, ich würde McDonald's verkaufen, wenn sie die Hälfte ihrer Franchise-Nehmer verlieren. Oder wenn die Umsätze um 30% zurückgegangen sind.
Genau, man muss
das also solche Sachen, dass man sich Ein- und Ausstiegsszenarien, auch Nachkaufsszenarien kann man sich auch, und das finde ich ist eine schöne Sache, gar nicht, wie du schon sagst, so auf diese super harten Fakten eingehen, sondern sagt, ich verkaufe das Unternehmen, wenn,
buff. Gesunder Menschenverstand, ein bisschen, genau, Vernunft, auch, ich sag mal, wie gesagt, ein bisschen Demut, dass, ja, wenn das Unternehmen halt nicht gleich 20% gestiegen, ja, ist, dass es vielleicht auch Gründe hat und ja, auch nicht sagen, nur bei 8% Minus im Depot, ja, steht, jetzt verkaufen. Das ist auch, kann auch total falsch sein, ne? Also, ja, einfach, weil man damit natürlich auch viel Geld verbrennen kann. Also man muss immer so seinen Mittelweg finden für, ja, sich, aber ich glaube, das ist mal etwas, was man hier vielleicht nicht ganz, ja, auch unter dem Tisch kehren sollte. Bei dem ganzen Herausgesuche, auch bei den fundamentalen Daten, spielen vor allen Dingen diese weichen Faktoren auch eine Riesenrolle beim Erfolg an der Börse.
Mein Flop der Woche. Renk, der Augsburger Panzergetriebehersteller, kehrt doch nicht an die Börse. Sie wollten nämlich am Donnerstag wieder an die Börse kommen. Und wenige Stunden vorher haben sie dann bekannt gegeben, und dass das IPO auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Sie sagen, in den letzten Tagen hat sich das Marktumfeld spürbar eingetrübt. Also Leute,
ja,
lächerlich.
Also,
und lächerlich, weißt du, ja, wann die Info kam? Gegen 23 Uhr.
Ja.
Also da muss es andere Gründe geben. Und ich kann nur sagen, jeder, der hier zeichnen wollte, der hier einsteigen wollte, seid froh, dass ihr es nicht müsst. Ja.
Also das sind ganz, ganz schlechte Zeichen. Oder? Ich finde es auch, also wenn man...
Also selbst wenn sie jetzt in einem Monat kommen würden, auf gar keinen Fall. Irgendwas, ja, ist da komisch.
Also es ist auch kein Geheimnis, dass das Marktumfeld jetzt innerhalb von, ich sag mal, wenigen Wochen mal auch schlecht laufen kann. Und dass man jetzt diesen Rückenwind nicht so wie gewünscht mitnehmen kann, ist wahrscheinlich auch verständlich. Aber dass man dann natürlich hier gleich komplett die Bremse tritt. Also das ist schon sehr unseriös, wie ich finde.
Ja.
Aber naja, gut, so ist es halt manchmal. Mein Flop der Woche sind die Unternehmen, die ganz schön unter Druck geraten sind. Und zwar PepsiCo, Coca-Cola, Monster Beverage und so weiter und so fort.
Hab ich schon wieder gar nicht mitbekommen.
Hast gar nicht mitbekommen, ne? Nee. Aber wir haben es auch in der... Na doch, du hast mitbekommen, in einer Story hast du es dann auch, deine Meinung dazu gesagt.
Ach so, ne, weil jemand gefragt hat.
Genau, ja, richtig. Und da ging es auch am Ende drum, weil nämlich diese Aktien sind unter Druck geraten. Und warum? Und das finde ich sehr, sehr spannend. Der Grund sei die bevorstehende Berichtssaison. So zumindest die Analysten. Und die Analysten erwarten auch, dass die Anleger mehr und mehr auch die Papiere erstmal aus Pessimismus abgeben. Faktoren eines möglichen Absprungs im Getränkesektor seien zu erwarten. A, die Anleger sind nervös. B, Handelsmarken teils unter Druck. PepsiCo zum Beispiel merkt das bei den Late Chips. Höhere Zinssätze und Wechselkursdruck sollen ebenfalls dazu führen. Und was ich sehr spannend fand, die Medikamente zur Gewichtsabnahme sind ebenfalls ein Grund, warum gerade auch, also auch McDonald's unter anderem, die Kursverluste hinnehmen mussten. Ich würde sagen, Chancen nutzen. Tolle Unternehmen, alles genannte, also alle vier genannten jetzt, Top-Unternehmen, hier durchaus vielleicht ein bisschen auf die Bodenbildung warten, aber tendenziell macht man hier nichts falsch. Einsteigen, natürlich wird man durch Wegovy nicht weniger zu
Meckens gehen. Ich glaube, dass die Leute dann eher mehr.
Weil es vielleicht eine Möglichkeit, wobei bei 1.000 Euro pro Behandlung
Monat. Dann sagst du, wer sich das leisten kann, der kann sich auch ein Meckmenü
haben. Der geht dann auch ins Meckmenü, genau. Das stimmt. Ich habe übrigens heute einen Burger geschenkt bekommen von Meckens.
Ehrlich, ja. Hast du da gerubbelt in der App?
Ich nicht.
War lecker. Du hast mir meinen schon weggegessen, den Crispy. Kann
sein. Okay. Keine bezahlte Werbung, aber
es muss jetzt mal loswerden. Unbezahlte Werbung, leider. McDonald's meldet euch gerne, wir sind offen für Partnerschaft.
Sowieso, wir nehmen auch gerne einen Burger.
Können wir hier jede Folge bei Mc's bestellen, der Lieferdienst hier, der glüht.
Glüht auf jeden Fall. Ja. Genau, also PepsiCo, Coca-Cola, Monster, alles gute Chancen, wenn die zurückgekommen sind. Hier muss man auch sagen, ist es einfach nur
und
als
üblich. Und was ist jetzt dein Flop? Die Analysten, die das sagen? Oder?
Nein, dass die Aktien so runtergekommen sind, ist natürlich auch...
Dein Flop sind die Verkäufer.
Waren sie diese Woche ein Flop. Sie waren faktisch ein Flop,
ach, weil
sie sehr stark viel verloren haben. Aber das ist ja wiederum die Chance vielleicht. Und genau dem Moment sollte man als Investor, wenn man diese Unternehmen auf dem Schirm hatte,
Ja, also ich glaube, was Sinn macht, sind natürlich nervöse Anleger. Man sieht ja den Fear and Greed Index, der ist ja im Moment hier, ich glaube, extrem Fear.
Rekordniveau.
Handelsmarken teils unter Druck. Kann ich nur sagen, lächerlich, liebe Investoren. Late Chips schmecken einfach am besten. Punkt.
Keine bezahlte Werbung.
Nee, aber also ganz ehrlich, ist so.
Ja.
Also es tut mir leid. Es tut mir leid.
Chips essen, ne?
Ist so. Ja, wieso? Wenn ich hier meine Medikamente zur Gewichtsabnahme habe, kann ich auch mehr Chips essen.
Dann kaufe noch Nordisk, bitte.
Höhere Zinssätze, das ist natürlich ein Punkt. Ja, wir können ja mal kurz gucken, mal live. Kann ich mal kurz mal mein Investment mal kurz checken. Wir haben Zinsaufwendungen.
Bei PepsiCo jetzt,
ne? Bei PepsiCo. Wir gucken erstmal in die Bilanz, wie viel. Man zahlt natürlich immer die Zinsen auf das gesamte Fremdkapital. Ja, also, hier haben wir die Total Liabilities. Wie viel Schulden haben sie? 74,914 Milliarden. Komm, ich schenke dir noch ein bisschen Kohle. 75 Milliarden. Ja, 75 Milliarden. So, wie viel zahlen sie für 75 Milliarden an Zinsen? Sie zahlen, ach, lächerlich. Was denkst du, was haben sie für einen Zinssatz? Genau,
das habe ich bei PepsiCo nicht auf dem Schirm.
Halt dich fest.
Mhm. Ich sitze.
1%.
Naja, da kann man erstmal arbeiten, ne?
Also, genau, also so, und dieses Jahr TTM stehen, das war für 22, TTM stehen wir jetzt bei 0,7%.
Naja,
also
keine
ich sehe keine Probleme bei meinem Pepsi.
Genau, aber was natürlich ein Problem ist natürlich, dass der Trend gebrochen ist erstmal, der Aufwärtstrend. Das heißt also zumindest der jetzt schon seit anderthalb Jahren laufende. Hier ist also der Rücksetzer noch ein bisschen denkbar für die nächsten Tage. Trotzdem kann man hier, weiß man nicht, wie tief die fällt.
Bei Monster ist der Markt wächst ja noch schneller mit Energy Drinks.
Ja.
Da ist natürlich, weißt du, wie viele Schulden die haben? 40 Millionen. Also das ist auch nichts.
Ist klar, bei der
Coca-Cola finde ich ja, ich bin ja kein Cola-Fan, ja.
Kein Coca-Cola-Fan.
Da finde ich natürlich 43 Milliarden Dollar. Müssen wir nochmal schauen, nochmal ganz kurz, wie viel Zinsen zahlt Coca-Cola. 43 Milliarden Dollar Verschuldung. Und sie zahlen TTM, doch ein bisschen mehr. 1,248 Milliarden Dollar Zinsen. Das sind schon 2,9%. Das ist schon ein bisschen mehr. Wenn du jetzt nochmal dich neu verschulden wollen würdest, müsstest. Also ich glaube, am solidesten ist tatsächlich Monster hier aufgestellt.
Ja, absolut.
Dann Pepsi, weil sie natürlich auch breiter diversifiziert sind. Coca-Cola sehe ich für mich keinen so großen
Bedarf im Depot. Aber alles keine Fehler auf langfristige Sicht. Und deswegen muss man sagen, kann man die Chancen nutzen. Witzigerweise und auch interessanterweise vielleicht an diesem Freitag.
Ja.
Ist ja nochmal richtig Pessimismus am Anfang des Marktstartes reingekommen. Die Aktien waren alle wieder richtig stark unter Druck. Und dann kam die Kehrtwende innerhalb des Tages. Also ein Rebound. Eigentlich ein Kaufsignal. Insofern, hier haben sich einige Unternehmen auch einen Hammer gebildet, einen charttechnischen, das meistens ein Trendwechsel bevorsteht. Und das ist erstmal, also auch kurzfristigerseits, insofern hier, ich sag mal gerade Monster mit einer sehr guten Chance auch wieder in Richtung Allzeithoch mit einem guten, Discount hier mitzunehmen.
Wie gesagt, cooles
PepsiCo,
Unternehmen.
Ja, absolut. Und PepsiCo auch nicht schlecht. Und da ist der Trend gebrochen. Hier wird es vielleicht auch nochmal einen Ticken runtergehen. Das kommt ein bisschen drauf an.
Ich bin auf die Zahlen gespannt. Ich bin total gespannt, ob die Leute keine Chips mehr essen.
Nein, darum geht es ja, glaube ich, nicht. Es geht ja eher darum, wie stark wird das Wachstum abgebremst. Und das ist vielleicht das Thema, was hier vielleicht entweder zu negativ mittlerweile eingepreist ist. Oder vielleicht ist doch noch eine Überraschung nach unten hin und deswegen dann die Unterstützungen. Kann sein. Aber alles langfristig ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil da würde ich jetzt nicht um jeden Dollar oder Euro schachern.
Ich finde es auch total lustig, weil die letzten Male war es ja immer bei den Quartalszahlen, dass die Analysten Pepsi total unterschätzt hatten. Da war ja immer besser als gedacht. Ja. Oh Gott, die Leute essen doch mehr Chips und trinken doch mehr Pepsi. Ich bin auf die Zahlen gespannt.
Ja, nächste Woche wissen wir da mehr. Werden wir am Ende ja auch nochmal bekannt geben, welche Quartalszahlen uns nächste Woche erwarten.
Jetzt kommen wir zum Stefan.
Ja,
Stefan
kennen ihn schon.
Ist von der BNP Paribas, nämlich von der AKA Consorsbank. So treten sie in Deutschland auf und er ist der Chief Investment Strategist und er erzählt uns allen jetzt mal ein bisschen etwas, wie sie den September gesehen haben. Und ich glaube, man kann immer sagen, sell in May and go away. But remember to come back in late September. Könnte hier wieder voll aufgehen. Stefan, jetzt ab zu dir.
Ja, hallo ihr zwei. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Wow, was ein Monat, oder? Ich finde, der September ist seinem Ruf als einer der schlechtesten Börsenmonate wieder komplett gerecht geworden. Wir haben ja durch die Bank eigentlich fast überall nur Kursverluste gesehen, zumindest wenn wir auf die großen Indizes schauen. Die gute Nachricht, nach vorne gerichtet, kriegen wir jetzt von der Saisonalität her eher ein bisschen Rückenwind. Das vierte Quartal ist traditionell eigentlich eines der stärksten am Aktienmarkt. Der S&P legt da so im Schnitt 3,6% zu, europäische Aktien sogar fast 4%, zumindest was die historischen Daten angeht. Aber ich finde, wenn wir über den Blick nach vorne diskutieren, dann sollten wir auch nochmal kurz einen Schritt zurück machen und sollten uns kurz anschauen, warum haben denn Aktien im September nicht so gut performt? Warum gerade natürlich auch in den USA nicht? Und das hat was damit zu tun, dass gute Nachrichten jetzt auf einmal wieder schlechte Nachrichten waren. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir als Investoren eigentlich darauf gewartet, dass wir bessere oder starke Konjunkturdaten in den USA sehen, einfach um sicher sein zu können, dass da keine Rezession gibt. Die haben wir jetzt gesehen. Jetzt merkt man aber, oh, wenn jetzt die guten Konjunkturdaten kommen oder die vielleicht sogar ein bisschen zu gut sind, dann erhöht ja vielleicht die Fed nochmal die Zinsen oder senkt sie gar nicht so schnell, wie wir uns das im Zweifel alle erhofft haben. Und das ist eigentlich genau das, was wir gesehen haben. Zinsen sind deutlich angestiegen. Und was da wirklich interessant ist, ist, dass wenn wir uns mal Aktienkurse angucken, dann haben die darunter gelitten, einfach weil höhere Zinsen ja ganz blöd gesagt über den Abzinsungsfaktor die zukünftigen Gewinne ja ein Stück weit schmälern, wenn wir sie auf den heutigen Tag rechnen. Das sehen wir aber im Rentenmarkt insofern nicht, als dass da die Risikoaufschläge für Unternehmen sich gar nicht bewegt haben. Und das, obwohl man ja eigentlich sagen müsste, hey, höhere Zinsen müssen mehr für die Anleihen zahlen, ist jetzt erstmal nicht so gut fürs Geschäft. Aber nein, der Markt spielt hier ganz klar eine Konjunkturerholung. Und in der Konjunkturerholung verdienen Unternehmen halt mehr Geld. Und dementsprechend ist das Risiko eines Unternehmens dann auch niedriger. Musst du halt am Bondmarkt auch keinen Risikoaufschlag zahlen, also zumindest keinen höheren. Beim Aktienmarkt ist es dann halt, wie gesagt, einfach ein bisschen anders, weil wir hier natürlich die zukünftigen Gewinne abdiskontieren und da spielt dann der Zinssatz, gerade wenn die Gewinne ganz weit in der Zukunft liegen, einen viel höheren Einfluss und das ist dann auch einer der Gründe, warum gerade die großen Technologiewerte zuletzt auch angefangen haben, deutlich zu korrigieren. Interessanterweise sogar ziemlich genau auch an den Höhepunkten, die wir nach Corona gesehen haben, sowohl vom Kurs als auch von der Bewertung her. Und wir bleiben da jetzt weiter vorsichtig. Wir erinnern an das Schicksal der Fangs aus den 2000er Jahren. Die haben über 20 Jahre gebraucht nach dem Platzen der Dotcom-Blase, bis sie ja wieder ihre alten Niveaus zumindest mal zurück erobern konnten. Ich sage nicht, dass die großen Technologiewerte jetzt einen ähnlichen Crash erleben. Wir sehen allerdings sehr wohl, dass sie nach wie vor extrem ambitioniert letzten Endes bewertet sind. Was heißt das jetzt für den Markt? Sollte man vielleicht auch nochmal kurz betrachten. Dadurch, dass die großen Technologiewerte ja nun mal ein relativ großes Gewicht in den Märkten, in den Indizes haben, würde das bedeuten, dass wenn die aufhören, die Märkte anzuführen, dass sich ein S&P oder auch ein Nasdaq vielleicht gar nicht mehr so viel bewegt, sondern dass die Performance dann eher auf dem Sektorlevel kommt oder auf anderen Ebenen am Ende des Tages. So ist es ja zum Beispiel so, dass amerikanische Small Caps mittlerweile gerade auch gegen den Nasdaq extrem günstig bewertet sind. Das ist so ungefähr auf einem 15-Jahres-Tief von der Bewertung her. Und gleichzeitig hat der Russell zuletzt mal kurz unter den 30er-Marke beim RSI, RSI geguckt, also dieser technischen Marke, die halt über Verkaufniveaus anzeigt. Und das war historisch eigentlich immer ein ganz guter Trigger, ein ganz gutes Zeichen, mindestens mal für kurzfristige taktische Erholung. Darüber hinaus mögen wir auch weiterhin Europa. Ich weiß, ist, wenn man viel hört über kranke Mann von Europa in Deutschland, mag es ein bisschen, ja, Leute wundern. Was man hier aber nicht vergessen sollte, ist, dass von der Entwicklung der Gewinne, der Gewinnerwartung Europa sich im Verhältnis zu den USA über die letzten zwei Jahre sehr, sehr gut geschlagen hat. Hier sind die Gewinnerwartungen sogar ein bisschen was stärker gestiegen, aber das ist überhaupt nicht in den Kursen drin. Gleichzeitig dreht so ein bisschen das Sentiment. Die Wirtschaftsdaten in den USA, die lange deutlich besser reinkamen als erwartet, auch relativ gesehen zu Europa, das kippt gerade so ein bisschen. Und wir in Europa, wir bilden so einen Boden aus. Das heißt, Hier kann es durchaus sein, dass wir einen Stimmungsumschwung dann auch sehen, was die konjunkturelle Einschätzung angeht. Und das halt, wie gesagt, in Verbindung mit der Bewertung kann dann, so glauben wir, durchaus dazu führen, dass auch Europa nochmal ein Comeback erleben kann.
Ja, also spannende Marktaussichten. Ja. Danke, lieber Stefan, für diesen Einblick auch, ich sag mal, aus der Seite der Profis. Auch immer sehr schön für uns natürlich immer zum Abstimmen, ob das auch, ich sag mal, auch in unsere bisher kurzfristigen Einschätzungen mit rein trifft. Und da fühlt man sich doch öfter mal wieder.
Für alle, die sich natürlich für ein Depot bei der Consorsbank, wo ich schon seit Jahren langfristiger zufriedener Kunde bin, ja, für alle, die sich interessieren, Link dazu, wie immer, in den Shownotes. Und jetzt, Marcel,
unsere Depots. Ja. Mhm. Was gibt es denn bei dir Neues?
Ich habe bei mir hat's BAM gemacht.
Wow.
Ich habe es gekauft. BAM. Brookfield Asset Management, den Vermögensverwalter. Und natürlich mein ETF-Sparplan hat wie immer ausgelöst.
Ja, also hier volle
Boss. Wie war es denn bei dir? Was ist, ich glaube, du hast doch deine Liste hier vergessen, heute mitzubringen, oder?
Vielleicht habe ich auch.
Ich kann das gar nicht glauben.
Du kannst nicht glauben, dass ich
Nein. Ich
habe keinen einzigen Kauf getätigt.
Du hast doch keinen Trade gemacht.
Ich habe nicht mal einen Trade gemacht diesen Monat. Ich habe den ganzen September
tatsächlich,
also ich hatte ja Urlaub auch ein bisschen, dann habe ich auch relativ viel einfach mal laufen lassen. Das hat
Brauchst du Hilfe?
Auch, ich hätte vielleicht was verkaufen sollen vorher, aber gut, das weiß man hinterher natürlich immer ein bisschen besser. Ich habe aber einen Sparplan Meckens auch weiter einfach laufen lassen. Und den habe ich jetzt auch erhöht für nächsten Monat, weil die Aktie so stark runtergekommen
jetzt
ist.
Jetzt auf 11 Euro.
Genau, jetzt statt 10 Euro auf 11 Euro hoch, weil ich ein richtig mutiger Bursche bin. So ist es. Verkauft habe ich also demzufolge auch nichts. Ist ein super langweiliger ich Monat insofern. Aber ich glaube, bei der Entwicklung kommt ein bisschen mehr Spannung rein. Deine Top 3.
Meine Top 3. Constellation Energy mit 6,8% Atomkraft für eine grüne, strahlende Zukunft.
Okay.
Humana 7,51% und CrowdStrike 15,31%. CrowdStrike nimmt richtig, richtig Fahrt auf, ne?
Ja, genau. Bei mir sind es die Top 3 Zscaler, also auch Cybersecurity, plus 10%. CrowdStrike plus, bei dir auch, knapp die 16%. Und Zlimited hat, eine Erholungsbewegung getätigt, plus 20%, nicht der Rede wert. Aber du sagst es schon und deswegen hier guter Punkt, denn Clorox hat richtig federn lassen aufgrund von Cyberangriffen. Ja. Das tut ihnen noch richtig lange weh, sagt auch das Management von Clorox selber. Das heißt, das tut nicht nur den Aktionären weh, sondern eben dem Unternehmen selbst. Und das gibt richtig Auftrieb, ne? Weil die ganzen, also von Palo Alto bis hin zu CrowdStrike, auch Zscaler und so weiter und so fort, die ganze Branche hat natürlich hier wieder Rückenwind erfahren, war ein sehr starker Monat schon. Also sprich, sie haben den September total gut überlebt und vor allen Dingen auch jetzt natürlich nochmal im Rückenwind durch Clorox, weil wer hier an Cybersecurity spart, der wird auch echte Probleme bekommen. Und manchmal ist so ein Cyberangriff dann auch einfach teurer als eine gut funktionierende Software. Insofern, steht hier eigentlich den Cybersecurity-Unternehmen ja eigentlich Tür.
Clorox ist auch irgendwie so ein Unternehmen. 16 Milliarden Market Cap.
Was machen sie denn?
Sie machen so Zeug halt für zu Hause.
Oh ja.
Warte, Brands. Die haben so verschiedene Brands, also so Haushaltsmittel.
Ja.
Von okay. Katzenstreu bis Beauty-Produkte.
Ja. Okay, ja, auf jeden Fall auch charttechnisch schon eine ziemlich heftige Nummer. Schon echt viel.
Aber ich glaube, selbst auf der Webseite, als erstes, wenn du jetzt drauf bist, zeigen sie dir gleich, dass sie echte Probleme haben.
Ja, das ist sieht man auch am Kursverlauf. Ne? Also wenn ein relativ defensiver Wert von 150 auf 120 runterdonnert in wenigen Tagen und da ist schon richtig viel Abverkaufpotenzial da gewesen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das kann richtig teuer werden für das Unternehmen. Schauen wir mal, werden es beobachten. Aber das sind auf jeden Fall wiederum gute Nachrichten für die Cybersecurity-Spezialisten. Ja, du sagst immer, wo Licht ist auch Schatten. Ich bin auf deinen Schatten gespannt.
Meine Schatten, Royalty Pharma minus 9,92%, LVMH minus 10,28% und BAM, zack, gleich minus 12,8%.
Ja, ging rasch
ging nach schon unten. Direkt
runter. Ich glaube, sie haben auch einen neuen Fonds aufgelegt und da Geld eingesammelt, was natürlich dann auch ein bisschen, glaube ich, da gab es auch so, ich glaube, da gab es danach, ich habe sie nicht ganz gelesen, guck da gerne nochmal rein, so. Während ich meine Flops erzähle.
Bitte.
Ich glaube, das hat etwas zu Abtrieb gesorgt für den Moment. Bei mir, Flop, auf Platz 3 Block mit minus 21%. Auch hier hat man nochmal ein neues Tief erreicht. Das tut natürlich weh. Hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Zalando minus 23%. Auch hier weiterhin die Shorties auch ganz groß mit dabei. Aber die Unterstützung bei 20 Euro zumindest getroffen und gehalten. Und naja, ganz unten, naja, ich weiß nicht, wie lange dieses Unternehmen noch gibt, aber Digital Turbine Apps minus 31% von ohnehin schon sehr, sehr gebeutelten Kurs. Wie auch immer, die Position ist nur noch sehr klein, also war auch schon vorher nicht allzu üppig. Insofern sind das eben so ein bisschen die Randerscheinungen im Depot. Aber ja, was will man machen?
Deine Tops? Wie schaut's da aus?
Ja, meine Tops sind tatsächlich insgesamt bei Nvidia 584%, Apple 273% und Amazon 205%, also alle etwas federn lassen in diesem Monat, sind alle also von etwas höheren Prozentzahlen runtergekommen. Dahingehend auch ein gewisser Hebel natürlich bei dir. Ja.
Visa 119%, Microsoft 121, hier betteln sich gerade zwei Unternehmen bei mir. Mhm. Und ein vierter, nämlich mit Constellation Energy, über 100%, ist auf dem Weg.
Oh,
ist auf dem Weg. Und CrowdStrike ist auf dem Weg zu den 300%.
Zurück.
Ja, plus 252%. Was sind denn deine Flops?
Im Depot, ja, Klassiker Depot. Eigentlich. Also Upstart minus 81%, hält sich wacker.
Ja.
Teladoc mit minus 88%. Man fragt sich, dass die 3 Milliarden Market Cap noch, die sie haben, wo sie noch hinführen.
Ich frage mich bis heute, was ist bei diesem Unternehmen
passiert?
Was mit also, Livongo und allem, was ist da?
Was ist passiert? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls zu spät zum Verkaufen, was soll's. Ich beobachte es jetzt einfach weiter und natürlich rechne ich nicht damit, dass dieses Unternehmen schnell wieder ins Plus kommt. Wahrscheinlich kauft es mir irgendeiner ganz günstig weg und am Arsch und dann hat man dann das Problem.
Sie wachsen ja sogar Minus. Noch.
Ja, keine Ahnung.
Aber gut, sie sind nicht profitabel.
Ja, das tut natürlich weh in dem Zinsumfeld, ne? Aber wie auch immer, wir werden es sehen. Am Ende kommt irgendein Investor und schnappt sich die hier für ein paar Dollar weg. Und Glückwunsch an den Investor, der das getan hat und dann vielleicht dort ein bisschen mehr Pep reinbringt. Naja, und Digital Turbine mit einem minus 89% in ähnlicher Situation. Ja, aber auch das, wie gesagt, alles kleine Umfänge, also hat man nicht allzu viel verloren. Die Tops machen das schon mehr als, ja, alleine Nvidia macht viele, viele Flops im Depot auch wieder weg. Insofern, genau das ist das, was beim Geldanlage zählt. Es wird nicht 100% Treffer geben. Ja, die wichtigen sind die, die performen, laufen zu lassen und die, die nicht performen, weil irgendwann sind sie halt mal raus. Performance.
Mein Flops, Danae hier, minus 17%, American Tower minus 21%, Realty Income minus 23%.
Ja, du willst ja auch partiell durchaus mal nachverhoffen, ne?
Das ist ja, aber irgendwie, ich bin noch nicht so motiviert. Ich finde immer noch zu viele Unternehmen, wo ich sage, oh, die muss ich haben.
Ja,
Depot-Performance. Fangen wir an mit dem schlechtesten. Unser Fonds minus 4,98%, nicht so gut. Ja. Und wir hatten nur eine Aktie, die im Plus war. Willst du wissen, welche?
Sag es.
Es war McKesson mit 10%. Ach
ja, stimmt. Ja, stimmt. Kann ich bestätigen, auch in meinem Periode.
Schlechteste Aktie, Tomra, minus 12%.
Ja, jetzt ganz schön zu
wissen. Als ob die Leute keine Plastikflaschen mehr benutzen.
Ja.
Naja, egal. Machen wir weiter auf... Oh, dann kommst du leider schon.
Genau, ich hatte ein sehr, das lag natürlich auch daran, also mit minus 4,1%, das kann ich ja gleich mal übernehmen, hatte ich einen ziemlichen Rücksetzer. Das liegt auch daran, dass natürlich von den Hochs Nvidia ein Stück weit runtergekommen sind, Apple, das sind natürlich hohe Gewichtungen im Depot, das merkt man natürlich umso mehr. Das merkt man natürlich im Positiven, wie auch im Negativen. Ja. Das heißt, zuvor war es richtig gut und jetzt gibt es hier mal einen Federn insgesamt, aber trotzdem noch ein sehr gutes Jahr.
Dann haben wir den S&P 500 mit minus 1,72%, den... Ach nee, noch den Euro Stoxx 50 dazwischen mit minus 3,26%.
Auch heftig für den Index, Index genau.
Ja. Für den Index ist das schon richtig fett.
Ja.
S&P 500 minus 1,72, auch viel. MSCI World auch minus 1,23% und dann der Papa mit minus 0,76%. Ich bin doch überrascht.
Ja. Ist doch schön. Siehst du, nach unten bist du gut abgesichert und nach oben halt trotzdem in ordentlichem Lauf und das ist so qualitativ.
Ich bin ein bisschen gespannt, wie es so, also ich glaube, wenn es trotzdem so weitergeht, wird es ein gutes Jahr für mich werden.
Bei mir auch, definitiv.
Deswegen frage ich dich jetzt, du hast 14 Mal Dividende bekommen.
Ja, war ein schöner Dividendenmonat.
Dann von Visa. Hau mal raus, ohne dich zu versprechen und dann sagst du dreimal hintereinander noch Visa.
Okay, Visa.
Dahinter.
Wieder alles falsch gemacht. XP World, Holdings, Pfizer, Parker, Hennefein, Rollins.
Oh, Short-Attacke die Woche, ne? Mitbekommen?
Wo?
Rollins.
Ich bin raus.
Du bist raus. Du hast doch verkauft.
Anfang Oktober bin ich raus.
Was hast du gar nicht erzählt?
Na, weil jetzt Depotrückblick September ist.
Ach so, bist du deswegen raus?
Nein, ich habe einfach hier tatsächlich wegen des Planes zu Denner hier umzuschichten. Habe ich hier 22 Euro, ein paar wenige Prozent mitgenommen und dachte mir so, gut, hier gehe ich rein.
Preview
habe ich
hier schon. Bekommen.
Ja, ist ja, dann schon mal
interessiert
so
dich dann ja auch nicht mehr jetzt.
Doch, aber sag ruhig.
Ich weiß nicht, warum. Ich habe es mir nicht durchgelesen, weil Das ist für mich wieder so, also für mich ist das wirklich Ungeziefer, wird es immer geben.
Okay, na dann ist doch alles gut.
Und es ist ja keine Bilanz, meine, sie sollen angeblich zu viel übernehmen.
Okay, naja, gibt immer Short-Attacken. Ne? Paycom Software hat bezahlt, Microsoft ist mit dabei, Hershey, Houlihan, Loki, NextEra Energy, Arthur, Jay Gallagher, der Versicherer, Mackens hat natürlich bezahlt, Nvidia und T-Row, Price Group. Du hast auch ein paar dabei.
Visa, Johnson & Johnson, Constellation Energy, Rollins, Otis, Microsoft, Royalty Pharma, Mackes und Realty Income.
Sehr gut.
Nachkaufen. Was wird's denn bei dir? Also, Danner hier. Hast du jetzt nachgekauft
schon? Noch nicht, nein. Ich lauere noch. Genau, ich lauere noch, da bin ich mir noch unsicher und unschlüssig, aber steht ganz oben mit auf der Liste. Natürlich auch die zwei Solarspezialisten, Enphase und SolarEdge. Beide habe ich auf der Watchlist und warte hier auf einen geeigneten Boden. Johnson & Johnson ist auch wieder attraktiv, gerade auch um die $150 herum. Intuitive Surgical kam ein Stück zurück, aber gut, auch da werde ich mich wahrscheinlich nicht reintrauen. Und ganz wichtig ist, wie ich finde, eine gute Möglichkeit hier einfach mal aufzustocken, ist NextEra Energy. Denn in meinen Augen ein absolut übertriebener Abverkauf von über 25% mittlerweile. Grund sind die Wachstumsaussichten von NextEra Energy Partners, also der Tochterfirma. Und hier soll das Wachstum der Ausschüttungen bis 2026 halbiert werden, also sprich statt 12% 6%. Das heißt nicht, dass das Wachstum insgesamt jetzt nur halbiert ist, sondern das heißt, dass die Ausschüttungen halbiert werden, was natürlich dann wiederum für die Mutter NextEra Energy natürlich heißt, weniger Einnahmen. Trotzdem, und der Grund hier natürlich die Zinsen, deswegen kann man hier nicht ganz so stark wachsen, weil man auch weniger investieren kann. Wachstum könnte aber jetzt durch Übernahmen eher angefacht werden, also sprich NextEra Energy hat sich da jetzt auch schon geäußert und möchte jetzt natürlich auch mal schauen bei Projekten, die man vielleicht einfach übernehmen kann, wo man nicht selber jetzt, ich sag mal, komplett von Null aufbauen muss. Und die Aktie ist jetzt auf Corona-Tief knapp unter $50 gewesen, hat heute schon einen schönen Rebound gemacht zum Freitag und die damalige Übertreibung zu Corona ist auch jetzt eine, das kann man so nicht anders sagen. Und sonst bekommt man dieses Unternehmen mit einer mittleren Dividende von 2-2,4% auf normalem Kursniveau. Mittlerweile sind es 3,5%, auch nochmal eine gute Möglichkeit, die eigene persönliche Dividendenrendite aufzustocken. Und charttechnisch, ich meine, klar, es kann auch auf die $44-Marke fallen. Das ist das wirklich echte Tief, so das ist das absolute Peak der Panik aus Corona-Zeiten. Das ist aber unwahrscheinlich, oder es ist möglich, keine Frage. Aber ich kann mir es fast nicht vorstellen nach dem Rebound heute, dass es jetzt in Kürze eintritt. Insofern scheinen mir hier die Schnäppchenjäger einfach eher zuzugreifen, als noch auf $44 zu warten.
Was mir bei denen wirklich gar nicht gefällt, sind 72% Fremdkapitalquote. Ja. Also ich glaube, da ist nicht mehr viel Luft für Übernahme. Aber ich lasse mich super gerne eines Besseren belehren.
Genau, wir werden es beobachten.
Ja, nachkaufen, vielleicht Royalty Pharma oder Realty Income, vielleicht aber auch eine Denner hier. Ich habe ein paar Unternehmen auf der tatsächlichen Watchlist, so wo ich im Überlegen bin, zu kaufen. Einen davon später auch noch in der Investment-Idee. Aber auch die DWS finde ich auch ganz interessant. Sie wollen, ja, auch so, also ich habe mir den Investoren-Call mal angehört, die ist alles ganz schlüssig, was sie erzählen. Muss jetzt nur überlegen, will ich so einen Finanzwert, der auch mit der Deutschen Bank verbandelt ist, im Depot haben. Ich habe ja mit deutschen Aktien nicht allzu gute Erfahrungen gemacht.
Klassiker.
Deswegen muss ich mal gucken, ob ich mich dazu hinreißen lasse. Ich freue mich. Ich bin gespannt, wie die Jahresendrally sich, ob es eine gibt, wie sie sich bei uns im Depot niederschlagen wird. Und wir haben eine Community-Frage bekommen, nämlich von, ich kürze ihn jetzt einfach mal ab, mit DR. Und er schreibt uns, was halten wir denn von einem Dividendenwachstums-ETF? Hier gibt es nämlich den WisdomTree Global Quality Dividend Growth und ich gebe es nochmal ganz kurz ein. Ich habe eigentlich eine, also ETF ist für mich alles immer passives Anlegen, ja. Und ich bin der Meinung, ein ETF, abseits des großen MSCI World, FTSE All World etc., die ich auch selber bespare, muss, wenn er eine höhere Gebühr nimmt, auch langfristig, muss er für mich den Markt schlagen, ja. Und dieser Fonds hat, also er setzt auf Dividendenwachstumswerte. Was mir nicht gefällt, ist, dass er nicht ausschüttet. Könnte man natürlich aber sagen, der nimmt den Zinseszins ja jetzt volle Granate sozusagen mit. Ich guck mal, X-Trackers, MSCI World, dass wir dann einfach mal die Renditen vergleichen. Wenn die eine Rendite, ja, wenn die Rendite nicht besser ist, dann brauche ich es nicht. Und siehe da, also in 5 Jahren, MSCI World 55,34%, der andere 61,15% seit der Auflage Wann die war, weiß ich jetzt nicht. 112%. Der MSCI World 142%. Die nehmen sich nicht viel. Ja, und man muss sich einfach fragen, will ich, weil die Top-10-Position, ich lese mal kurz vor, Microsoft, Apple, Novartis, Broadcom, Nestlé, LVMH, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Home Depot und Coca-Cola im MSCI World, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla. Also es ist hier alles sehr ähnlich. Und ich glaube nicht, dass man ein großes Alpha, eine große Outperformance einfach hier erzielen wird mit diesem ETF. Und deswegen finde ich, dann sollte man lieber ein schönes Dividendenwachstumsdepot sich selber bauen.
Okay.
Ja, ja. Das meine mal. Aber schöne Sache, aber meistens gewinnt hier der Fondsmanager mit höheren Gebühren und hast trotzdem die üblichen Verdächtigen da drin.
Ja, ach klar, also bin ich bei dir. Ich glaube, wenn man merkt, dass dann auch die Alternative da ist. Und jetzt am Ende, der MSCI World Classic hat ja auch am Ende Wachstumswerte nahezu alle mit drin, ja, die da irgendwo relevant sind. Und insofern verpasst man eh da nichts. Ne?
Nee. Wie ist der, wir brauchen noch eine Spekulation von dir.
Ja, übrigens, Next Era Energy wird deutlich höher stehen als jetzt. Das ist,
was ist deutlich? Deutlich sind ja locker, wird den Markt schlagen.
Von jetzt an?
Ja.
Oh, das wird schwer zu tracken, ne? Glaube ich.
Nö. Next Era wird von Oktober bis November, bis Ende Dezember 2023 den MSCI World schlagen.
Genau, ja, okay, von mir aus. Lass ich genauso zählen. Bin ich eigentlich felsenfest davon überzeugt. Aber das Klammern weiß, ich bin investiert und liebäugel natürlich mit einem Nachkauf.
Gut, dann
kommt Investment-Idee.
Investment-Idee der Woche.
Ich fange mal an.
Du fängst an und ich trage hier ein.
Genau. McDonald's, ganz einfach. Ich würde auch jetzt gar nicht so viele Gründe nennen. Ich glaube, wir kennen McDonald's alle selber ganz gut und ich glaube, dass man hier eine gute Chance hat, dieses Unternehmen mal günstig nachzukaufen. Deswegen auch meine Sparplanerhöhung und deswegen gebe ich direkt weiter an dich.
Ich habe die Woche gelesen, Dow Chemical will ihre Standorte mit Mini-Atomkraftwerken ausrüsten und will mit einem Schlag somit CO2-neutral werden. Bis 2030 sollen die 4 Mini-Atomkraftwerke bei Dow Jones investiert werden. Covestro will Covestro will einen anderen Weg gehen und sagt, Atomkraftwerke aus Mini-Reaktoren seien zum jetzigen Zeitpunkt im Vergleich zu anderen Technologien für uns keine attraktive Alternative. Na gut, so viel wieder aus Deutschland. Immer mehr und mehr Unternehmen und Staaten setzen auf diese SMR-Reaktoren, Small Modular Reactor, kleine modulare Reaktoren. Diese haben eine Leistung von 300 Megawatt und laufen immer, und das ist natürlich der Riesenvorteil im Vergleich zu Wind. Wir haben es auch hier im Podcast schon gelernt. Offshore ist viel effektiver als Onshore. Trotzdem bauen wir alle Onshore, wie es zum Umfallen. PV, geile Sache, habe ich selber. Wie gesagt, so die Ding gibt es auch in den Shownotes. Nichtsdestotrotz, wenn die Sonne nicht scheint, wo kommt da mein Strom her? Ja. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, wie spielt man das Ganze jetzt? Wer baut denn solche Geräte? Und wir mögen ja die sogenannten Schaufelhersteller. Und jetzt, Marcel, habe ich ein Unternehmen gefunden, das nennt sich, habe ich vorher noch nie gehört, ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört
hast. Ich kenne es, ja.
Du kennst das?
Ja, ja, auch auf der Watchlist, auf der Sprung-Buy-List sogar.
Ehrlich? Mhm. BWX Technologies. Ja. Und sie sind ein Hersteller, sie sind spezialisiert auf Nuklearkomponenten und sie sind auch ein Entwickler in dieser Nukleartechnologie und ein Dienstleistungsanbieter. Ganz wichtig, zum Beispiel Polen baut ja jetzt auch solche von diesen SMR-Reaktoren und haben die Aufträge an GE Hitachi erstellt, aber GE Hitachi kauft bei BWXT. Und sie sind einmal für die Energiewirtschaft ein Zulieferer, aber sie sind auch für kritische Komponenten im Bereich Government tätig, zum Beispiel für Atom-U-Boote, da liefern sie auch Komponenten. Und sie haben für mich einen unfairen Wettbewerbsvorteil, wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigt. Es gibt die Nuklearkommission und es gibt nur ein Unternehmen auf der Welt, das tatsächlich diese Kategorie 1 Lizenz hat, dass sie Standards erfüllen, dass sie das alles liefern können, dass sie auch das Know-how haben, und da sind sie der Einzige auf der gesamten Welt, die dieses Thema einfach abdecken und auch abdecken können, das alles halt auch offiziell. Und deswegen finde ich irgendwie, ist das ein cooles Unternehmen. Wir haben KGV von 24. Die Aktie hat 40% schon zugelegt in 12 Monaten. Hat aber nichtsdestotrotz trotzdem nur 6,6 Milliarden Market Cap. Und ich glaube, wir werden diese kleinen SMR-Reaktoren immer mehr und mehr sehen. Und dann willst du natürlich auch bei dem kaufen, der die Kompetenz hat, weil das ist natürlich, sobald das da einmal irgendwas wirklich schief geht, es da zu einer Riesenkatastrophe kommt, dann ist dieses Thema eigentlich durch. Also die haben ein Spiel mit dem Feuer, sie zahlen aber eine Dividende, sind nicht wirklich verschuldet. Ich glaube, das Unternehmen wird bald in meinem Depot landen. Ich würde sagen, ein klassischer Aufwärtstrend ist im Takt.
Ja,
definitiv. Ich finde auch, fundamental gesehen, nach KGV sind sie auch, könnte man sagen, fair bewertet. Und deswegen meine Investment-Idee der Woche, BWX Technologies. Ich habe es mir auch nochmal angeschaut für die Watchlist, auch nochmal Macis. Und da muss man tatsächlich sagen, weil wir wollen ja natürlich gucken, wer würde unseren Fonds hier natürlich auch weiterbringen. Burggraben, Wahrscheinlichkeit, was denkst du, kam raus bei McDonald's?
Ja, das wird schon hoch sein.
Ne? 75% würde ich tatsächlich auch mitgehen.
Ja.
Bei BWX Technologies kam raus 65%. Ich glaube aber, was man natürlich hier nicht in diese Formel mit einfließen lassen kann, ist diese Lizenz. Dass man die einzige Firma auf der Welt ist, die Amerikaner, die werden auch hier versuchen, hier weiterhin ihre Deutungshoheit da zu halten.
Ja, es ist ja auch nicht nur das, ja. Also was macht BWXT noch? Also es sind ja nicht nur, also nuklearer Schiffsantrieb. Ja? Also
genau.
Man hat nicht, also halt Komponenten, man hat Kernbrennstoffe dadurch.
Genau.
Man hat aber auch für die Medizin, Nuklearmedizin, ein ganz großes Thema.
Genau.
Für die Forschung haben die Reaktoren, Labordienstleistungen, also sie sind schon sehr, sehr breit aufgestellt.
Ja, und sie sind profitabel, sie spielen das alles.
Sehr, sehr gesundes Unternehmen und ich glaube, der große Hebel sitzt natürlich dann darin, dass man diese kleinen Reaktoren, die sind wirklich sehr klein, die passen auf einen LKW, die passen in so einen handelsüblichen Container, den wir so kennen, und also Schiffscontainer. Und tatsächlich, also da muss man sagen, schon innovativ und ich glaube, dass sie da auch erfolgreich sein werden. 2022 hat man ja diesen ersten in den Vereinigten Staaten auch erbaut, diesen ersten fortschrittlichen Mikroreaktor, wie er eigentlich richtig heißt. Und ich glaube, dass das eine spannende Spekulation ist, eine spannende Wertanlage auf Langfristigkeit geprüft und ich glaube, hier ist ein Investment Case, was ist wahrscheinlich sehr gut auch aufgehen könnte. Oder schon aufgegangen ist auch schon, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber auch kein Hype bisher, muss man auch sagen.
Also ja, nichts, genau.
Was durchgedreht ist, wo sagt so, oh nee, kannst jetzt nicht mehr reingehen. Das sind vielleicht genau die Stories, die gerade jetzt Richtung Allzeit hochgelaufen.
Ja.
Klingt erstmal gefährlich, aber am Ende des Tages ging es hier drei, vier Jahre seitwärts. Sehr volatil, muss man auch dazu sagen. Aber wer jetzt diese relative Stärke in so einer Marktlage, in so einer, in so einem Zinsumfeld und so weiter, ne? Also bei den ganzen Problematiken, die man auch gerade noch hat, bilden sie ein Allzeithoch. Also man kann Hidden Champions nicht besser erkennen als durch eine Outperformance.
Ja, und auch, sie haben zum Beispiel auch mit TerraPower, das ist ja das Startup, wo Bill Gates auch mit drin ist, mit denen haben sie auch Kontrakte. Also es scheint kein Weg an ihnen wirklich vorbeizugehen. Und ich glaube auch diese Zulassungsgeschichte, das wird so streng reguliert werden mit diesen Reaktoren, dass du einfach auch nachweisen musst, wo kriegst du es her. Und wenn du dann schon sagst, hier, ich habe bei Number One eingekauft.
Ja, let's go, ne?
Why not? Ich habe mal geschaut, welches, und dann machen wir auch Schluss, welches der Unternehmen denn etwas für unsere Watchlist wäre und tatsächlich keines. Selbst McDonald's muss man sagen, mega Kapitalrendite, würde auch unseren Fonds nochmal im Punkto Bruttomarge und operative Marge, Megas 44%, fast 45, deutlich helfen. Also, aber hier hätten wir nur 2 Punkte. Deswegen, es ist schwierig, glaube ich, wenn du sagst, du möchtest es haben mit auf die Watchlist, nehmen wir es mit auf die Watchlist, dann müssten wir überlegen, also ich bin immer für ein Megas Investment offen, dann müssten wir aber charttechnisch hier natürlich wunderbar einsteigen.
Ja. Nein, also wenn es nicht reinpasst, weil es nicht der Philosophie entspricht, dann muss man
auch
nicht
machen. Wenn sie besser werden, auch bei der Free Cashflow Rendite, da finden nur noch 0,14%.
Mhm. Also es ist ein Grenzgänger. Wir können es ja auch beobachten. Es ist ein
Grenzgänger. Dafür haben wir die Watchlist.
Genau, und wenn es dann eben auf grün umschlägt, dann ist es ja immer noch eine gute Chance. Ne?
BWX Technology würde ich jetzt nicht mitnehmen. Da ist, glaube ich, auch einfach die Free Cashflow Rendite zu schlecht. Die Margen sind auch zu schlecht.
Ich sag mal, relativ klein. Ne? Man muss natürlich auch hier sehen, dass man auch viel in Wachstum, auch Investitionsgrad hat man natürlich einen relativ hohen. Ne? Das macht man ja nicht einfach mal so aus dem Portemonnaie heraus, dass man mal so einen Mikroreaktor da baut und entwickelt. Also natürlich auch kapitalintensiv. Das darf man ja auch nicht vergessen. Nächste Woche, Philipp, gibt es Quartalszahlen.
Ja,
und da möchte ich mal kurz darauf aufmerksam machen. Am Dienstag PepsiCo. Wir dürfen sehr gespannt sein, ob dieser Abverkauf bisher gerechtfertigt war oder einfach eine klassische Übertreibung. LVMH wird zeigen, dass gesteckt hatte im letzten Quartal. Am Donnerstag noch die Zahlen von Infosys. Fastenal wird Zahlen melden, Delta Airlines, Domino's, auch sehr stark abgestürzt jetzt zum heutigen Freitag. Und
Domino's.
Am Freitag wird es noch Zahlen geben von United Health Group, JP Morgan Chase, BlackRock, Progressive und Wells Fargo. Wir dürfen also auch hier gespannt sein, wenn die Banken die Berichtssaison erstmal so richtig in Fahrt bringen.
Am Montag scheint es einen Feiertag zu geben?
Ja, aber die Börsen sind offen.
Ah, aber es gibt keine Dividenden.
Genau.
Dienstag, Altria, Best Buy, Seagate, Snack Foods. Dann haben wir am Mittwoch Amphenol. Amphenol ist eigentlich auch immer so ein No-Brainer.
Ja, stimmt.
Donnerstag, TSMC, Stumberger, GSK, Ventas, Medical Property Trust, State Street. State Street, eigentlich auch ein cooles Unternehmen, habe ich auch so ein bisschen auf dem Schirm. Diageo, Philip Morris am Freitag, Medtronic, Mondelez, Thermo Fisher, Progressive, Caring Dr. Pepper, Republic Services, Oxy, Motorola. Motorola, auch so ein altes Unternehmen, ne?
Ja, wie BlackBerry, ne?
Dance by Zerona, Realty Income, Franklin Templeton. Und jetzt würde ich sagen, Marcel, machen wir mal einen Deckel drauf.
Jawohl.
Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.